Ja, hallo, herzlich willkommen. Das ist eine neue Folge von Ansprechend. Mein Name ist Moritz Heist und das ist die mittlerweile 6. Ausgabe von diesem Podcast. Es ist schon eine kleine Weile her seit der letzten Folge. Das liegt daran auch, dass mein Studium fertig ist oder ich fertig geworden bin. Und da war dieser Podcast ja vielleicht, wie das manche Hörerinnen und Hörer wissen, ein kleiner Teil davon. Der Podcast soll aber weitergehen. Das hatte ich ja auch schon angekündigt. Ich werde das nur nicht mehr so medienspezifisch machen, wie ich das vielleicht in den ersten Folgen gemacht hatte. Aber das Ganze soll weiterhin ein Gesprächsformat sein mit Menschen, die interessante oder spannende Dinge machen oder ja, Dinge machen, die ich interessant und spannend finde. Und vielleicht auch so ein bisschen lokal hier aus dem Stuttgarter Umfeld kommen, mal sehen, was da alles so noch passieren kann. Die Abstände zwischen den Folgen werden wahrscheinlich auch ein bisschen größer sein. Wenn es so 4, 5 Folgen im Jahr sind, bin ich da, glaube ich, ganz zufrieden. Wenn es hier Stammhörer oder Stammhörerinnen gibt und ihr denkt, ach ja, das wäre doch vielleicht ein nettes Thema oder ein interessanter Gast, bin ich auch gerne für Vorschläge offen. Ihr erreicht mich unter den bekannten Kanälen. Das findet sich ja alles hier auf der Webseite oder in den Shownotes zu diesem Podcast. Ja, und heute, neues Thema, geht es um Bier beziehungsweise um Craft Beer, nachdem besonders auch die Folge 3 über Kaffee mit dem Stefan Dachale sehr gut angekommen ist, dachte ich, ja, Bier ist doch auch ein interessantes Thema, über das man recht viel sprechen kann. Und dazu bin ich heute Gast in der Karst Brauerei in Stuttgart und habe natürlich auch wieder zwei Gäste, die das Ganze professionell betreiben und ja, mir da hoffentlich einiges dazu erzählen können. Das heißt, die Folge heute zusammen mit Daniel Bleicher und Zack Clemens. Hallo, Morgan.
Hallihallo.
Erzähl doch mal, wer seid ihr denn so? Wie sah euer Weg aus, um Bier herzustellen oder zu brauen? Seid ihr Braumeister oder Brauer oder wie nennen sich die?
Also für mich war es eigentlich ein bisschen umständlicher Weg, Braumeister zu werden oder Brauer.
Also du bist tatsächlich Brauer.
Ja, Ausbildung gemacht, sogar hier in der Region, also nicht ganz in der Region, erstmal angefangen in Epping bei einer mittelständischen Brauerei und dann nach Ludwigsburg gegangen in die Brauerei zum Rossknecht und da meine Ausbildung auch fertig gemacht. Dann nach München gegangen, Braumeister gemacht für ein Jahr, dann noch in München gearbeitet und dann wieder hierher gezogen.
Das heißt, das ist auch eine klassische Ausbildung, also mit ja, wie man sich's vorstellt aus dem Handwerk mit Arbeit im Betrieb und Berufsschule.
Genau, duale Ausbildung, genau. 3 Jahre, ganz normal.
Ganz normale, anstrengende 3 Ausbildungsjahre.
Ja, genau, die schlimmen Ausbildungsjahre und dann halt ganz normal den Meister gemacht, obwohl die Meisterpflicht bei uns nicht mehr Pflicht ist. Also muss man nicht machen.
Okay, also anders auch, oder ist ja in vielen Handwerksberufen ja auch nicht mehr so, dass du keinen Meister mehr brauchst. Aber wenn du sozusagen vielleicht auch ausbilden wollen würdest, dann bräuchtest du wahrscheinlich einen oder
nee, auch nicht mehr? Nee, ich habe tatsächlich alles gemacht. Okay. Also ich bin Ausbildungsschein habe ich gemacht und Betriebsfachwirt.
Okay.
Also ich kann ein bisschen was von allem, aber meistens ist es Bierbraunes.
Das heißt, bei dir ist das aber dann so auch so der, ja, vielleicht, also der klassische Weg, wie jetzt im Vergleich zu einem anderen Handwerksbetrieb auch, dass man eben seine Ausbildung macht, dann Meisterschule und dann.
Dann einen Betrieb aufmacht vielleicht oder halt dann in größere Konzerne geht oder etc.
Genau. Wie lange bist du schon dabei?
Oh Gott, das sind jetzt auch mit 21 angefangen und ja, 16 Jahre jetzt. Mhm. Brauer und Ausbildung. Ja, auch schon alt.
Clemens, Zack, Entschuldigung, hatten wir es gerade schon davon, dass das bei den amerikanischen Namen manchmal schwierig ist, dass der Nachname eigentlich der deutsche Vorname ist. Zack, Entschuldigung, wie war das bei dir?
Ja, richtig. Nicht so klassisch, aber ich habe gekommen von der Geschäftsentwicklung, Break und Betriebswirtschaft studiert. Habe nach Deutschland gekommen für meine Masterarbeit. Aber ich bin mit einem Brauer im Keller aufgewachsen. So, ich bin Brauer seit ich 10 Jahre alt mit meiner Schwester und Vater.
Okay.
Aber beruflich ist mehr Geschäftsentwicklung. Ja. Und ich habe an der Uni Hohenheim studiert. Das ist, warum ich bin hier in Stuttgart.
Mhm.
Und dann, ja, ich habe Kassbrauer gefunden.
Genau. Wie dich.
Was hast du genau studiert in Hohenheim?
Landwirtschaft, aber ich habe Hopfen geforscht. Meine Masterarbeit war in Ökobilanz des Hopfens.
Okay, also eigentlich eine wissenschaftliche Herangehensweise oder was hat das für praktische Elemente des Landwirtschaftsstudium?
Es ist Pflanzenanbau eigentlich. Das ist die Wissenschaft, wie man. Ja, es war Biolandwirtschaft.
Mhm.
Und dann es war eigentlich der, wie das Industrie geht und dann wissenschaftlich die Strategien man braucht zum Bio-Anbauen.
Mhm. Aber ihr baut jetzt nicht euren eigenen Hopfen an.
Kommt doch.
Noch nicht.
Noch nicht.
Das ist ein Lebenstraum.
Weil in Stuttgart hat ja auch bestimmte Hopfen anbaut.
Ja?
Ja, aber das war keine Ahnung, wie weit das her ist.
Ja.
Vielleicht 50, 100 Jahre.
Okay. Ja, zum Hopfen habe ich bestimmt nachher noch ganz viele Fragen. Dann stellt doch vielleicht mal kurz die Karstbrauerei vor. Wie lange gibt es euch schon? Was macht ihr?
Also wir haben es jetzt gegründet 2010 im Mai und eigentlich war die Idee, sich selbstständig machen von uns aus oder von mir aus eher. Mir war es eigentlich egal was, aber es lag halt nahe, dass eine Brauerei war. Und eigentlich hatten wir ein bisschen anders gedacht. Also wir wollten eigentlich mit den Banken mitmachen und auch Kredite holen. Den Banken geht es aber eigentlich nur darum, dass halt den Brauereien auch gut geht, aber den Brauereien geht es halt nicht mehr gut.
Mhm.
Und vor 10 Jahren war der Trend gerade hier. Wir wussten es noch nicht so ganz und haben da eigentlich dann so ein bisschen Orte gefunden, die dann halt auch dazu passen, wie eine Metzgerei oder so.
Mhm.
Aber wir mussten dann ewig den Businessplan umschreiben. Das ging, glaube ich, über ein Jahr. Immer die gleiche Bank. Und dann hat sie dann endlich mal Nein gesagt. Und dann haben wir gedacht, jetzt, ja.
Okay, das
machen wir unser eigenes Ding.
Du wolltest dich auf jeden Fall selbstständig machen. Waren jetzt nicht mal primär, dass du früher gesagt hättest, ich will unbedingt mal eine eigene Brauerei haben.
Also es war nicht unbedingt eine Brauerei, aber es war naheliegend, dass wir eine machen.
Ja, ja, gut, klar. Wie viel Personen seid ihr oder mit wie vielen Leuten seid ihr praktisch in die Gründung?
Also Gründung war nur eine Person mit meiner Familie halt.
Okay.
Ja, also nichts Besonderes, Großes. Wir hatten auch nicht viel Geld gehabt, also es ging auch nicht darum, dass wir jetzt viel kaufen konnten, sondern wir haben eigentlich angefangen, im Sophies Brauhaus zu brauen. Das ist ein alter Freund von mir und wegen ihm habe ich ja auch angefangen zu brauen.
Mhm.
Und haben halt die Hälfte dann gebraut dort und hierher gefahren, die Würze. Und hier vergoren, gelagert und abgefüllt dann. So sah das eigentlich aus. Das war ein Riesenthema dann auch beim Zoll, wie das klappen kann, wie das geht. Und das hat auch lange gedauert.
War das zuerst ein Hobbyprojekt?
Familie sagt ja.
Ja. also dass du bei dir in Sophies Brauhaus, also andere kleine Brauerei in Stuttgart, dass du da einfach Bier für dich selber brauchst. Jetzt kommen im Hintergrund schon die ersten Kunden. Das nehmen wir einfach mit als Atmosphäre. Du hast da einfach angefangen, Bier zu brauen und dann irgendwann, ach ja, man könnte das vielleicht auch so machen, dass man davon leben kann.
Ja, oder? Die Idee stand eigentlich, dass es so, wir haben einen Freund, den habe ich eigentlich aber vorher erst ausgebildet. Der war aber vorher kein Freund, sondern der war einfach nur die Ausbildung und der war ein bisschen älter als wir. Der hat aber in Amerika schon mal gearbeitet als Knoblauchfarmer. Bei seinem Onkel, glaube ich, ist hierher gezogen und dann hat er eine Ausbildung angefangen und dann habe ich angefangen auszubilden, also im Rosknet halt. Und da haben wir uns gut befreundet. Er ist dann abgehauen wegen der Frau, hat geheiratet in Amerika und hat dann in der Brauerei gearbeitet.
Mhm.
Dann haben wir gesagt, naja gut, okay, müssen wir mal besuchen. In Amerika war ich schon oft. Habe ich gedacht, da müssen wir ihn auf jeden Fall besuchen und da waren einige Brauereien dabei, die waren halt richtig gut. Die sind jetzt riesengroß geworden, aber damals waren sie halt nicht sehr groß oder groß, sondern so eigentlich wie wir wollen, so groß.
Mhm.
Und da waren richtig gute Biere dabei. Und dann sind wir nochmal hingefahren, weil er gesagt hat, dann guckt halt nicht nur unsere an, sondern auch mal ein paar andere hier in der Gegend, weil das, der Trend geht gerade hoch. Und da war die Idee dann eigentlich schon entstanden, dass so kleine Brauereien eigentlich gibt. Und hier halt in Stuttgart kein gutes Weißbier war. Wollten wir halt eine Weißbierbrauerei machen, aber das klappte nicht so ganz. Weil Weißbier Stuttgarter nicht so mögen.
Zu den Sorten kommen wir, glaube ich, nachher auch nochmal was. Gut, auf jeden Fall waren die Banken dann nicht ganz so angetan von
deiner genau. Idee. Genau, ja, die fanden das
mit überhaupt. Mit Bier kann man kein Geld verdienen.
Nein. Also eher waren die Brauereien eher die richtig fetten Bänke. Und da könnte ich was holen, weil da hast du eigentlich Geld gehabt, aber bei der Bank war nicht viel dran.
Mhm.
Ja. Die haben ja gesagt, es geht immer weiter runter, egal wie ich es beschönige, es sieht halt immer schlecht aus.
Okay, und das heißt, du musstest dann alles aus dem eigenen,
ja, genau.
Aus eigenen Mitteln finanzieren.
Auch einiges war, am Anfang war es halt sehr schwer, weil wir es alles noch neu sind, neu gründen, neu suchen. Und da waren einige Sachen halt dabei, die waren halt nicht gut und man lernt draus, aber mussten alles renovieren, das war halt ein bisschen schwer. Und in der ersten Phase, im ersten Jahr, war es dann noch schwieriger, weil dann, wir haben irgendwie falsch berechnet, die Tanks, die dann gekühlt worden sind, dann sind sie rechteckig geworden und dann sind sie gerissen.
Mhm.
Und dann ist halt alles kaputt gegangen. Und dann haben wir gedacht, jetzt machen wir eigentlich wieder zu, weil das war eine blöde Idee. Die Resonanz war aber groß. Ich saß trotzdem noch in der Brauerei, obwohl nichts zu tun war. Und die Leute kamen immer noch und haben gesagt, ja, mach doch das Weißbier oder mach doch das wieder weiter, ihr fehlt hier ein bisschen. Und dann, naja gut, müssen wir halt weitermachen und dann das restliche Geld zusammengekratzt.
Mhm.
Und haben dann halt ganz klein angefangen. Ja, 150 Liter zu gebrauen.
150 Liter?
Das ist halt hobbymäßig, ja.
Ja.
Das ist auch ein Großküchenkessel gewesen, da war nicht viel drin und dann, ja genau. Und dann haben wir halt so angefangen und waren halt so schnell ausverkauft immer.
Mhm.
Ja. Und das ging so weiter, bis wir immer gespart haben, neuen Tank gekauft haben, neuen Tank gekauft haben. Ja.
Und ein großer Brauerei selbst gebaut.
Ja, genau. Und das große dann dasselbe gebaut. Aber das war eine Finanzspritze, die dann von der Familie auch kam, die dann dran glaubte, dass es klappt.
Zach, wie lange bist du schon dabei?
Vollzeitig nur ein paar Monaten.
Seit ein paar Monaten,
ja. Aber ich habe hier gearbeitet, teilzeitig werden meine Masterarbeits.
Ah ja, okay.
Ja, und dann hier und in der Brauerei in Dänemark.
In Dänemark auch?
Ja.
Ist auch schon rumgekommen.
Ein bisschen.
Wie viele aber, seid ihr denn insgesamt?
Achso, ja, wir sind jetzt drei. Aber wir hatten eigentlich vor 2 Jahren, jetzt kommt er dann ins dritte Jahr, unser Teilzeitbrauer. Der hat beim Stuttgarter Hofbräu angefangen zu auszubilden, hat uns dann halt kennengelernt auch, weil immer ein paar Auszubildende wollen halt ein bisschen mehr sehen und wir sind halt dann gestartet. Dann haben wir ihn kennengelernt, er war fertig, hat glaube ich ein Jahr dort gearbeitet, das ist halt eine Großbrauerei, das versteht sich von selbst. Hier erlebt man ein bisschen mehr, kann seine eigenen Rezepte vielleicht machen etc. Und das war halt dann der Reiz, den wir dann gesagt haben, komm, stellen wir dich halt ein, obwohl wir eigentlich so nicht gebraucht hätten.
Mhm.
Aber es war nicht schlecht, sondern zu wachsen und zu denken, dass man halt mitwächst, ist halt die Idee gewesen. Und dann sind wir jetzt zu dritt und dann wollen wir am 1.1. dann halt die GmbH gründen.
Und was dann, seid ihr gerade? Eine GbR wahrscheinlich?
Nee, eine Einzelunternehmen.
Einzelunternehmen.
Ja, okay. Und dann zusammen wollen wir dann eine GmbH und dann 2 Partner.
Wir sind gerade in diesem Prozess, aber 1. Januar.
Mhm. Genau. Super.
Ja.
Du hast gerade schon gesagt, ihr habt mit 150 Litern im Jahr angefangen. Wie viel habt ihr denn jetzt gerade?
Nicht im Jahr, die Brauanlage.
Ja. Ach so.
Ja. Die Brauanlage selber, also pro Tag 1 Sud war das damals.
Ah ja, okay.
Und jetzt
also 150 Liter pro Tag?
Ja, konnte man, aber wir hatten ja die Lagerkapazitäten nicht mehr, ja, also konnte man nicht so viel brauchen. Und jetzt machen wir schon 500 Liter pro Sud, also pro Tag kann ich machen. Aber wir haben ungefähr 7000 Liter Lagerkapazität und haben dieses Jahr leider nicht mehr geschafft als letztes Jahr. Wir wollten eigentlich verdoppeln, aber das war der Umbau beschuldet. Der hat halt ziemlich viele Monate gefressen. Und eigentlich sind wir jetzt so gleich wie beim letzten Jahr. Vorletztes Jahr waren es 120 Hektoliter pro Jahr. Letztes Jahr waren es 210. Und dieses Jahr sind wir so bei 220.
Kannst du das so ein bisschen abgrenzen? Ich habe da überhaupt keine Vorstellung dazu. Was für ein Output hat denn der Hofbräu hier in Stuttgart?
Wir sind 22.000 Liter dieses Jahr ungefähr.
Mhm.
Und ja, Dinkelacker, 1 Sud ist 5.000 Liter.
Nein.
Nee?
500.000 Liter.
Nee.
Doch.
500 Hektar.
Ja, 500.000.
Okay. Ja, okay. So, ja, ganz klein.
Also die 500.000 im Jahr.
50.000, Entschuldigung.
Ja.
50.000.
50.000
am Tag, also ja, am die
Tag.
Anlage.
Ach so, am Tag. Die könnten theoretisch 50.000 Liter Bier also am Tag.
Ein Tag ist ein Jahr ja. bei uns. Oder zwei Jahre.
Das ist doch ein
ja, genau.
Vergleich, mit dem man arbeiten kann. okay, dann nähern wir uns vielleicht langsam mal dem Kernprodukt, dem Bier. Und der Begriff ist, glaube ich, noch gar nicht gefallen. Craft Beer. Ihr seid eigentlich eine Craft Beer Brauerei. Mhm. Vielleicht ohne da gleich ganz ins Detail einzusteigen, das würde ich gerne später im Vergleich dann nochmal genauer besprechen. Kann man ganz kurz erklären, was ist Craft Beer und woher kommt das und wieso macht ihr das?
In Deutschland gibt es eigentlich, ich finde, zwei Definitionen für Craft Beer. Eins ist, wie groß das Brauerei ist, mhm. klein heißt Craft. Und die andere ist internationale Biersorten, so kein traditionelle deutsche Biersorten sind Craft Beer. Das ist die kurze Zusammenfassung. Und welche Definition es benutzt, ist hängt ab die Kunden und das Perspektiv.
Das heißt aber das ist kein deutscher Begriff Craft Beer oder wird er tatsächlich nur bei uns so benutzt?
Ich habe ihn nie verstanden, richtig. Eigentlich deutsch übersetzt ist es ja eigentlich nur Handwerk.
Genau, Crafting, ja. Ne? Craftsman, Handwerker.
Aber wir sind ja Handwerker. Also kannst du jede Brauerei als Handwerk sehen. Das verstehe ich auch nicht ganz. Ich habe es noch nicht so ganz verstanden. Einige sagen, individuelle Biere herzustellen. Andere sagen,
zum Beispiel, ich bin schon im Craft Brauereien, neue in München und Hamburg. Und die haben zwei Sortimenten. Die sind kleine Brauereien, 20 Hektoliter. Wir sind 5, aber 20 ist noch relativ klein. Und die Pilsner, das Weizen, bei mir ist es noch Craft Beer, weil die sind kleine Mengen gebraut. Aber die sagen, das ist Bier. Und dann die Pale Ales, die Stouts, die internationalen Sorten, die sagen, sind Craft Beer. Die brauen alles an die gleiche Anlage. Mhm. Aber eins ist Craft Beer und die andere ist
weil das nicht. Pilz eben die traditionelle deutsche Sorte ist, so.
Ja. In Nordamerika und Skandinavien, Craft Beer heißt Kleinbrauerei, egal was die Sorte ist. Ich finde in Deutschland, Craft Beer ist klein, aber die traditionellen Biersorten sind nicht so, Craft Beer mäßig. Vom etwas Brauereien.
Ja, aber es kommt auch, die regionalen kommen ja auch wieder auf. Ja. Also die ganz kleinen, die eigentlich schon überlebt haben. Und die waren ja schon immer Craft Beer, bloß haben es nie gezeichnet als Craft Beer. Mhm. Das ist ja eigentlich Blödsinn, weil die waren ja schon da und haben ihr Bier eigentlich schon gebraut, die sie eigentlich haben wollten. Mhm. Und da ist es ein bisschen merkwürdig, das zu unterscheiden, regional Craft Beer und groß. Ja. Das ist ein bisschen merkwürdig, weil was ist da der Unterschied? Da ist gar keiner mehr.
Bei uns, bei Kass, der Unterschied ist klein und groß. Industriewaren ist kein Craft Beer. Mhm. Kleine Brauereien. Ja, ungefähr 20, 30 Hektar Anlage. Bei uns, unsere Perspektive ist die Grenzung. Größer als das, es ist mehr automatisiert und weniger Handarbeit mit das Bier.
Ja. Ja, es klingt eigentlich total einleuchtend, dass man es auch nicht unbedingt an Sorten festmachte, so, weil meine Klischeevorstellung oder als ich so das erste Mal mit dem Begriff oder mit den Bieren so in Kontakt gekommen bin, dachte ich auch, ja gut, wahrscheinlich, weil man halt irgendwie hier kein Pale Ale irgendwie so traditionell irgendwie macht, dann ist das halt wahrscheinlich irgendwie ein Craft Beer und das war immer so gleich, Pale Ale ist dann irgendwie ein Craft Beer oder Stout oder so und aber es, wie ihr sagt, das macht ja eigentlich total Sinn, dass so...
Bei Guinness ist ja auch ein Stout, und dann, aber die brauen ja auch noch, das ist kein Craft Beer.
Ja, ja.
Und es gibt ja mit Sicherheit auch Brauereien, die auch super viel Pale Ale oder so brauen im Jahr und dann wäre es ja albern, davon zu reden. Okay, das ist schon mal ganz interessant. Da haben wir, glaube ich, schon mal eine ganz gute Grundlage, um was es jetzt gehen soll. Ich hätte jetzt ganz gerne mal den Brauprozess so ein bisschen angeschaut und den Weg sozusagen von Bier aus den Einzelbestandteilen in die Flasche. Ne? Und da hängt ja auch recht viel Geschichte und Tradition dran, so als altes Handwerksprodukt. Ne? Ich habe jetzt so ein bisschen mal noch so eine Zahl recherchiert. In Deutschland werden so pro Kopf im Jahr etwa so 105 Liter Bier getrunken. Mhm. Ist in Europa wohl die Top 2. In Tschechien wird noch ein bisschen mehr Bier getrunken. Und ja, zu Bier gehören ja irgendwie auch recht viele kulturelle Klischees irgendwie, ne? Volksfest irgendwie, Oktoberfest und ja, ein Getränk mit langer Geschichte und Tradition seit vor dem Mittelalter irgendwie. Aber da soll es gar nicht drum gehen, sondern was ist denn Bier überhaupt und was ist Brauen? Vielleicht so ganz handwerklich mal gesprochen.
Ganz kurz.
Was, ganz kurz.
Was ist Bier, weiß ja irgendwie jeder. Ja. Also es ist ein Getränk aus Gerste, ja, aus Gerstenmalz oder etc. Und der Brauprozess ist ja ein ganz anderer. Der dahinter steckt, ist ein riesengroßer. Aber Bier, ja, was ist Bier, gell?
Ja, es ist fermentiertes Zucker, macht das Alkohol und das Zucker kommt vom Gerstenmalz.
Ja.
So eigentlich, man fängt an mit einer, man macht Tee vom Malz eigentlich. Das ist eine gute Vergleichung, finde ich.
Also eine angesetzte, wie eine Maische eigentlich, ne?
Ja, eine Maische.
Getreide wird angesetzt.
76 Grad, 6 oder 70 Grad Wasser. Und dann das ist da eingewirkt für eine Stunde oder zwei Stunden, hängt ab das Rezept. Und dann das Flüssigkeit ist das Produkt, das Wurzel, wie Tee, aber dann das Mais bleibt, das Malz bleibt und dann das Wurzel geht zum Kochen.
Mhm.
Kocht für eine Stunde, das ist, wo die Hopfen sind eingestellt. Und dann danach kochen, es ist gekühlt, bis ungefähr 15, 20 Grad, hängt ab das Bierrezept. Und dann, das ist, wo das Hefe geht rein. Und dann, das ist eine Woche Hauptgärung ungefähr. Und dann 2 bis 4 Wochen nach
Lagerung.
Lagerung, ja, ja.
Und dann, aber es ist so grob erzählt, ja, dass man ein bisschen weiß.
Okay, das heißt also, die so die reine Brauzeit für ein Bier sind so etwa 4 Wochen mit Lagerung oder?
Brauzeit ist nur ein Tag.
Die Brauzeit ist ein Tag,
aber 8 Arbeitsstunden oder so.
Da sind wir die Flaschenholz mit Brauereien, ist das Lagerkapazität, okay. Weil jeden Tag man kann eine Menge Flüssigkeit brauen, aber diese Menge braucht einen Tank für 4 Wochen.
Ja.
Mhm.
Ja. Ja.
Okay, vielleicht dann hier nochmal kurz detaillierter. Also wir haben eine Getreidesorte, das ist in der Regel immer Gerste, oder?
Ja, am Anfang, also man kann verschiedene Sachen jetzt nehmen. Wir dürfen ja im Reinheitsgebot, ja klar, alles nehmen, aber wir machen es ja auch aus, immer Reinheitsgebot. Aber meistens sind es Getreide oder so eine Art Getreide, die Stärke eben beinhaltet. Also wir nehmen jetzt Gerstenmalz als Brauprozess, als typisches Bier. Und eigentlich gibt es ja nur als Gerste und die wird erst vermälzt. Das heißt, zum Keimen gebracht und dann getrocknet, gedarrt. Und dadurch entstehen halt bestimmte Aromastoffe und Farbe.
Vielleicht nochmal ganz, ganz kurz zu Anfang, weil wir jetzt schon Reinheitsgebot gesagt haben. Das steht ja eigentlich so gut wie auf jeder Bierflasche drauf, die man in den Händen halten kann, zumindest aus dem Supermarkt irgendwie. Das Reinheitsgebot ist einfach Wasser, Hopfen und...
Ja, deutsches ja, Reinheitsgebot gibt es nicht mehr.
Deutsches Reinheitsgebot gibt es nicht
das
mehr.
Das heißt, wie heißt das nochmal? Biersteuer, vorläufiges Biersteuergesetz. Weil Gebote gibt es schon lange nicht mehr.
Okay, das heißt, das ist Marketing-Sprech, wenn das auf einer Bierflasche
genau.
steht.
Also du darfst es so benutzen. Das bayerische Reinheitsgebot ist ein bisschen anders. Also da streiten sich die Traditionalisten zwischen den neuen, ob Hefe drin ist oder war nicht. Der eine sagt ja, der andere sagt nein und viele sagen dann doch. Und, das ist ein riesen Heckmeck. Und das deutsche Reinheitsgebot kam ein bisschen später und das musste ja irgendwie definiert werden. Weil das Bayerische war ja halt vom König gemacht und daran haben sie sich gehalten, was natürlich nicht schlecht ist, aber Gesetze verändern sich und so auch das Biersteuergesetz dann. Und da haben sie halt dann von anderen Brauereien, die halt in den ganzen Jahren halt das benutzen konnten oder durften, auch benutzen. Zum Beispiel darf man auch viele Zusatzstoffe, ist ein falsches Wort, Stoffe benutzen, die auf den Spelzen drauf liegen, die dann aber... Also extrahiert werden, ja genau, extrahiert werden und dann dazugegeben. Also was gibt's da? Calciumsulfat, das ist heißt bei uns Braugips. Das ist einfach so eine Art Gipsform.
Ja.
Ja, und die schmeiße ich einfach dazu. Entweder bei Maische oder bei, glaube ich, Wasser darfst du es nur. Da steht ja definiert drin, du darfst es nur beim Wasser dann benutzen, vorher, bevor die Gerste da reinfällt. Mhm. Aber dann darfst du es benutzen. Und dann gibt es noch einen Stoff, der ist wirklich chemisch dann, den darfst du so nicht benutzen eigentlich und den kippst du dann auch, glaube ich, irgendwo in die Maische oder im Brauwasser dann rein.
Okay, das heißt aber, wenn ich jetzt selber Bier machen möchte und Bier verkaufen muss, ich muss mich nicht an bestimmte Inhaltsstoffe halten, um das ganze Bier nennen zu dürfen.
Genau, also um Bier nennen zu dürfen, das ist eine Verkehrsbezeichnung, was gerne immer so heißt, ist, du musst das Bier bezeichnen, wenn so ein bestimmten Teil schon von dem Biersteuergesetz ist. Du bist eine Brauerei, du herstellst das Malz dann mit dem Wasser her und was dazu kommt, also ein bisschen, wenn ich jetzt sagen würde, was anderes außerhalb des Reinheitsgebots wäre es trotzdem ja noch Bier, weil es halt aus 90% oder 99% aus dem urtümlichen Stoffen hergestellt worden ist, wie Hefe, Hopfen und Malz.
Stimmt es denn dann, also wirklich, wenn ich jetzt so eine Flasche aus dem Supermarkt nehme, wo drauf steht, gebraut nach dem deutschen Reinheitsgebot, Gerste, Wasser und Hopfen, also stimmt das dann eigentlich überhaupt oder sind da immer noch irgendwelche Zusatzstoffe drin, die eben da nicht so drauf stehen?
Ja, die sind auf den Spelzen drauf und die extrapoliert man, aber die vermehrt man einfach, wie zum Beispiel Milchsäurebakterien. Mhm. Ja, es gibt extra Milchsäurefermenter, da ist pH-Wert von ungefähr 1, glaube ich, drin. Den vermehrst du immer wieder, die vermehren sich und den kippst dann dazu. Dadurch senkt sich der pH in der Maische und die Verbesserung bei Läuterung, bei Gärung ist einfach besser. Das steht aber nicht drin, weil es ist ja schon drauf. Ob das, wie viel da drauf ist, das ist denen egal.
Okay.
Dann ist es halt mehrmals drauf. Ja, so kann man sich's vorstellen. Das ist das deutsche Reinheitsgebot, das bayerische ist ein bisschen anders.
Aber in Deutschland jetzt das Definition für das Wort Bier ist, hat nichts zu tun mit Reinheitsgebot.
Okay.
So, man kann ein belgisches Krieg machen mit Kirsche drin und sagen, das ist Bier, weil das ist Malz. Based.
Ja, das ist von dem Land halt hergestellt, das es Bier nennt. Mhm. Es ist ja klar, dass ich dann auch Bier mache.
Ja.
Ja. Wenn jetzt jemand sagt, nee, das ist kein Bier, ist ein bisschen blöd, das von dem anderen Land zu sagen, weil das macht es auch schon seit 500 Jahren. Ne? Ja, dann ist ja wohl klar, dass Belgien auch Bier macht, auch wenn sie ihre Definition haben. Sie haben ja auch eine eigene Definition von Bier.
Und das Reinheitsgebot ist so alt, Hefe ist nicht drin, weil Hefe war noch nicht entdeckt.
Nicht Ach richtig so. Entdeckt, ja. Ja, nicht, von den Bayern war es noch nicht richtig entdeckt.
Ja.
Vielleicht schauen wir noch mal kurz so detailliert, ihr habt jetzt schon mal so in ein, zwei Sätzen so dieses Brauen erklärt, da würde ich gerne noch mal so ein bisschen genauer drauf gucken. Wir haben also eine Getreidesorte, die Gerste, die angesetzt wird mit Wasser und dann entsteht eine Art Maische. Und da wird dann der Malz beziehungsweise die Stärke raus extrahiert, richtig? Oder?
Ja, wird erstmal aufgelöst im Wasser. Und dadurch, dass du die Gerste vermelzt hast, ist jetzt, die Gerste baut sich selber Enzyme auf, die wir auch im Mund haben, zum Beispiel Alpha- und Beta-Amylasen jetzt zum Beispiel. Die spalten die Stärke dann auf in Zuckerarten. Und dann bei bestimmten Temperaturen wandelt komplett die Stärke in Zucker. Und das macht die Enzyme machen das. Und das baut die Gerste schon vorher beim Vermelzen in der Melzerei auf. Weil die will ja auch leben, will auch an die Stärke ran, aber wir wollen die Stärke zuerst. Und darum dachen wir das Ganze bei der Melzerei und da stirbt dann eigentlich der Teil vom Korn ab, bloß die Enzyme werden inaktiviert und die lösen wir dann alle wieder im Wasser auf bei den bestimmten Temperaturen, wo die optimale Temperatur von den Enzymen sind.
Und das war so bei 60, 70 Grad?
Ja, es geht von bis.
Also. Okay. Kommt das dann auch darauf an, in der Temperatur, wie viel Zucker man dann auch schon haben will? Also dann ist die Abspaltung bei den Temperaturen dementsprechend.
Oder was du für ein Bier brauchst dann.
Das macht an der Stelle auch schon den Unterschied.
Genau.
Okay. Und dann habe ich, die Maische wird ja wahrscheinlich dann erst dann abgefiltert irgendwie und dann habe ich die gelöste Stärke, den gelösten Zucker im Wasser.
Ja. Und dann ist Würze denn. Ja.
Würze? Wie?
Das ist fest von flüssig.
Okay.
Also der feste Teil, der das vom Gerste jetzt ist, der ist jetzt getrennt von der Flüssigkeit. Das mhm. ist eigentlich deuterbottig bei uns jetzt.
Und kommt dann schon der Hopfen dazu? Oder ist das auch?
Danach meistens den Leuten dann, es ist überpumpt, das Flüssigkeit der Furze nach die Kochkette, Kochbottig. Und dann ein Bier hängt ab das Rezept, aber 1 bis 2 Stunden ist gekocht. Und,
also die die gefilterte
Die Würze. Ja.
Genau.
Ja. Und das ist, wann die Hopfen geht rein. Mhm. Und das Hopfen, das so 60 Minuten Kochzeit, man kann all das Hopfen die ersten Minuten einwerfen oder all das Hopfen die letzten Minuten einwerfen. Und das wird komplett unterschiedliche Biere. Mhm. So auch das Menge Hopfensorten und wann es ist eingewerft in die Würze. Gibt's für die Rezepte und das Geschmack anderen.
Vielleicht kannst du auch gleich kurz was zum Hopfen an sich sagen. Das ist ja auch so eine Pflanze, die einem jetzt so eigentlich nicht begegnet oder mit der man ja eigentlich keine Berührungspunkte hat, wenn man sich nicht mit Bier beschäftigt eigentlich, oder?
Eigentlich ja. Es ist, ich glaube, der Welt 99% des Markt für Hopfen ist Bier.
Mhm.
Ja, gibt's ein bisschen Homöopathie und etwas, aber ja, Bier ist das.
Das ist ein Baum, oder?
Das ist ein Wein eigentlich.
Wein?
Es ist ein mehrjähriges Wein, aber die Wurzel ist ein mehrjähriger und jedes Jahr ist wächst wieder vom Erde. Und 10 Meter, das ist richtig schnell gewachsen. Ja. Und es ist ein Wein und das ist die Blumen von diesem Wein.
Das sind, ist kein sind Obst. Sind das die Dolden oder verwechsel ich das gerade?
Genau, okay. Ja, ja.
Und die Pflanze, die wächst auch überall? Eigentlich.
Der Welt gibt es eine Kreise Wildhopfen, ja.
Ach so, ja.
Ja, ja. Das Welt gibt es eine, ja, temperate areas, ja, man kann sagen. Aber es ist seit langem entwickelt von den Deutschen und die Tschechen und die seit 100 Jahren.
Also gibt es mit Sicherheit dann auch entsprechend gezüchtete Sorten, um Aromen zu bekommen oder. Geschmacksstoffe.
Ja, ja.
Der Hopfen ist ja das, was das Bier so ein bisschen bitter macht eigentlich, oder?
Bitter, ursprünglich ist es drin wegen, okay, gut Geschmack, aber das ist auch kein Konservierungsmittel oder Preservierungsmittel. Ja. Ja, ja. Und heute, das bringt Geschmack und Bitterheit und auch fruchtig, man kann machen von das.
Er hat mit der Gärung ja nichts zu tun. Ne? Die Gärung, die findet ja über den Zucker
ja, statt genau. Eigentlich. Ja, genau. Eigentlich über die Hefe dann auch.
Und über die Hefe. Okay, da kommen wir gleich dazu. Wie viel Hopfen braucht man denn für so ein, was habt ihr für einen Tank, wo ihr gerade so euer Bier drin macht? Wie viel Liter?
1000.
1000. Wie ist da so das Mengenverhältnis so zu Hopfen, dass man da vielleicht so eine Vorstellung?
Dass man ein bisschen gucken kann, ist so beim Weißbier ist jetzt so, ja gut, man muss unterscheiden.
Muss es wieder sortenabhängig, genau. Ja genau, ja. Klar.
Das ist immer so ein bisschen, beim Weißbier tut man jetzt beim Aromahopfen jetzt was rein, das sind ungefähr 400 bis 500 Gramm ja, pro Sud, das sind
auf 1000 Liter?
Ein Kilo, aber von einem Aromahopfen. Und jetzt, wenn man vom IPA sieht, da wo man dann auch Bitterhopfen und Sortenvariationen von Aroma und Bitterhopfen nimmt, die dann sehr stark sind, aber sehr fruchtig schmecken. Das sind dann, ja, bis zum Hopfenstopfen, also dann später im Lagertank, sind es ungefähr 5 Kilo, dass man so den Unterschied merkt. Das und beim Pilz ungefähr 2.
So das Zutatmenge Hopfen ist immer weniger als 5%.
Weniger als 5%.
Ja, weil Malz ist ungefähr 100 bis 200 Kilos, Hopfen ist 1 bis 3 Kilos.
Ah, okay.
Man kann sagen.
Gut, das heißt, wir haben jetzt die Würze und da wird jetzt der Hopfen je nach Art und je nach Sorte zugegeben und dann auch nochmal gekocht oder...
Ja.
Das kommt jetzt darauf an, was du für ein Bier machst und wie es machst.
Okay.
Ja. Das ist jetzt dein Rezept.
Sehen wir jetzt drauf an, es kommt drauf an alles beim Bier. Es kommt drauf an.
Ja, also wenn du verschiedene Sorten brauchst, dann hast du verschiedene Vorgaben, wann was geht. Mhm. Also beim Pilz darfst du jetzt nicht zum Beispiel einen übermäßigen amerikanischen Hopfen reinknallen, der so übelst nach Passionsfrucht schmeckt. Das wäre für einen Pilz, klar, die Definition ist ein bisschen anders, aber man kann machen, was man will.
Mhm.
Aber wenn du ein klassisches Pilz willst, geht's halt nicht. Da gibt es dann die typischen Bitterhopfen, die du am Anfang gibst, dann einen mittleren Aromahopfen und dann den feinsten Aromahopfen dann ganz zum Schluss, damit die Blume kommt. Diese würzige, wenn du es aufmachst beim Pilz. Genau, das ist die Definition von dem Pilz. Und beim IPA, da nimmst du halt die extrem fruchtigen dann ganz zum Schluss und am Anfang schöne Bitterhopfen, die dann richtig schön die eine gute Bittere geben, nicht so eine kratzige oder sonstige. Und da hängt es dann ab, was du für ein Biertyp machst. Beim Weißbier willst du ja gar nichts haben. Gar keinen Geschmack, sondern eigentlich nur einen Geschmack, kein Bittere. Und dann nimmst du eigentlich die feinsten Aromasorten und ganz wenig davon, ganz zum Schluss.
Okay, jetzt auch so Menge, ja klar, und Temperatur und Zeit kommt alles so drauf an jetzt.
Genau.
Ne?
Ja, das ist jetzt so.
schon viel. Aber so die, ungefähr, dass man so eine Vorstellung bekommt, mit welchen Temperaturen, also so von bis, das wird nicht gekocht ja wahrscheinlich, oder?
Das
so.
Ist Kochzeit.
Ja. Das ist die Kochzeit, man kann überlegen, wie lange man kocht.
Aber kochen heißt jetzt nicht 100 Grad.
Ja, bei uns ist es jetzt ein bisschen weniger, aber das hat ja mit dem Höhenunterschied zu tun.
Okay, aber es wird schon sehr richtig, warm gemacht.
Es wird wallend, heißt es bei uns. Bei uns heißt es sogar fuchswallend, glaube ich, muss sogar machen.
Fuchswallend.
Irgendwie muss die Farbe fuchsia sein und sie muss wallen, die Würze. Dann ist gekocht.
Okay, und so in, ja, Zeit, Pi mal Daumen, ja, so.
Also 60 Minuten sollte man.
Okay.
Das steht überall eigentlich, also in den Lehrbüchern steht mindestens 60, aber du kannst auch 40 machen, das ist ja wurscht. Aber da wird am meisten, wenn du es halt kochen willst, musst du ja konservieren. Also es muss alles steril sein, du musst es kochen lassen. Und natürlich den Hopfen geben und die Eiweiße auszufallen. Und die fallen halt in einer bestimmten Zeit erst aus. Und
die
darum.
Eiweiße, die kommen woher?
Alles von der Gerste.
Die sind alle noch von der Gerste.
Ja, und dann manchmal kann es beim Weißbier zu viel sein, dann schmeckt es ein bisschen komischer und die müssen erst raus.
Okay.
Klar, sie machen den Schaum, je höher molekular, jetzt geht es natürlich ein bisschen ins Technische. Jetzt, je höher molekular, desto besseren Schaum hast, aber je mehr du davon hast, schmeckt es mehr bitterer, so wie ein verbranntes Eiweiß. Also wie ein verbranntes Ei. So kann man es sich dann vorstellen und dann muss es raus. Die Gerüche, die man auch in Stuttgart riecht.
Ja, ja, besonders wenn man hier durch den Süden läuft.
Mag
dann,
ich mag sie, also ja, aber ich will sie nicht drin, wir haben wir. Ja. Darum müssen sie raus.
Okay.
Ja, also die riechen nach Kohl und nach Sellerie oder so eine Art.
Und ja, und genau mit Hopfen zu tun, mit das Kochzeit, wenn all das Hopfen die ersten Minuten eingewirft ist, das ist als Bitterhopfen. Oder wenn... Es gibt immer eine Skala. Etwas Hopfen, erste Minuten, etwas Hopfen in der Mitte, etwas Hopfen. Aber das Spektrum ist, wenn alles am Ende ist, dass es mehr aromatisch und fruchtiger geschmeckt. Aber die Wissenschaft-Details, Daniel kann besser als ich erklären, warum das passiert. Aber
okay, und dann haben wir so nach dieser Kochzeit jetzt aber noch keine alkoholische Gärung und auch noch keine Hefe und nix. Das ist jetzt praktisch einfach nur die gekochte Würze mit zugesetztem Hopfen, um.
Hopfentee,
genau.
Ja, ja, ja. Das ist gut, ja. Weil der schmeckt tatsächlich wie Tee. Der schmeckt nur pur wie Tee und dann ein bisschen, oder sehr bitter sogar. Kommt immer drauf an.
Und ich glaube, dass dann das Würze ist eigentlich das Caramels, das Produkt ist ein Malzgetränk.
Ja.
Das ist diese Richtung. Ja, ja. Das ist ganz, ganz süß.
Ein Malzbier ist ein bisschen anders, aber so dieses Wiedermalz.
Wiedermalz.
So kann man sich konzentrierter, ja. Und so könntest du dir vorstellen, was da passiert.
Okay. Und jetzt muss da irgendwie Alkohol stattfinden, dass der Zucker abgebaut wird, richtig?
Genau.
Genau.
Und das ist jetzt, wir kühlen jetzt runter, ist klar, es ist jetzt 95 Grad so ungefähr. Und das muss ja runter, die Hefe gärt jetzt nur bei uns, weil wir nur obergärige Biere machen bei A15 maximal bis 24, 25 Grad.
Das hast du schon obergärig gesagt, das ist auch so ein Begriff, wo man wahrscheinlich nochmal nachhaken müsste, also ich. Aber auch nochmal ganz konkret, weil es immer heißt, ja, da kommt dann Hefe rein. Wie muss ich mir das mit der Hefe vorstellen? Ist das so wie, ich gehe in den Supermarkt und hole mir diesen Würfel irgendwie, den ich auch in meinen Teig so reinwerfe?
Es gibt unterschiedliche. Das ist jetzt auch dein Ermessen deines Bieres oder wie es schmeckt. Es gibt Trockenhefe, die sieht so ähnlich aus. Bisschen rieselfähiger, nicht so kompakter, flüssig. Und dann gibt es Flüssighefe, das ist die Reinzuchthefe. Die kriegen wir halt selber, wir züchten es nicht hier selber, sondern wir kriegen es vom Labor.
Hefe ist ja eigentlich ein Pilz, ne? Oder?
Ja, Schimmelpilz.
Schimmelpilz.
Ja. Und dann unter dem Schimmelpilz kommen die Zuckerhefen und nach den Zuckerhefen kommen die Reinzuchthefen. Und ab den Reinzuchthefen, und da kann man es gut erklären, zwischen Ober- und Untergärig, in die Reinzuchthefen gibt es nur zwei Varianten. eine obergärige und eine untergärige. Und die untergärige unterscheidet sich zwischen zwei Typen. Das ist die Bruchhefe und die Staubhefe. Und man kann sich vorstellen, die Staubhefe bleibt länger im Bier und die Bruchhefe fällt einfach schneller nach unten. Und die obergärige ist einfach nur obergärig. Die hat keine Typen.
Mhm.
Und ich weiß nicht, wie die genaue Bezeichnung ist, aber die, klar, da gibt es verschiedene Variationen davon, die verschieden schmecken, jeder anders. Und da ist die Physiologie schon anders zwischen den zwei Arten, unter- und obergärig. Die eine hat nur eine Zelle und die bildet Tochterzellen. Und die narben sich ab von der Mutterzelle.
Mhm.
Die vernarbt dann die Mutterzelle und kann nicht mehr gären, weil sie einfach tot ist.
Mhm.
Und fällt dann nach unten ab. Die obergärige hat...
Also die fällt dann auch wirklich... runter.
Ja, klar, die fällt dann ab und das ist die Bruchhefe schneller und die Staubhefe bleibt länger, weil sie jünger ist oder weil sie halt vitaler ist. Und bei der obergärigen Hefe gibt es halt Zellverbände, das sind Zellen, Zellen an Zellen an Zellen. Und wenn die zu groß wird, brechen die ab. Dadurch, dass jetzt Kohlensäure entsteht in der Hauptgärung, nimmt die Kohlensäure diese Riesenketten mit nach oben an. Und man kann oben die schöne Hefe dann abziehen. Klar, es bleibt immer eine drin und die alte fährt immer nach unten und alles stirbt ab. Und alles fällt irgendwann mal nach unten.
Das heißt, wenn ich es richtig verstanden habe, man gibt dann diesem Hopfentee die Hefe zu in einer bestimmten Form.
Genau.
Die bekommt ihr von einem Händler. Also da gibt es wahrscheinlich Leute, die machen nichts anderes
Labor, wie genau.
Labore.
Ja.
Mhm. Wie viel ist da so, dass ich so eine Vorstellung habe? Wie viel gießt man denn da rein in... Wie viele Hefewürfel packe ich in so einen Tank?
Also flüssig ist bei uns, weil es meistens der beste Geschmack gibt.
Mhm.
Das sind so 1 bis 2 Liter.
1 bis 2 Liter.
For 500 liters.
Ja.
Das ist obergärig, untergärig geht dann wieder mehr, weil die braucht einfach mehr Startzeit.
Okay, und dann leere ich diese Hefe in flüssiger Form.
Ja, genau.
In
das kalte
Hopfentee rein.
In den kalten Hopfentee, ja. Also 18 Grad ist ja schon kalt für uns.
Mhm.
Aber für die Hefe ist es perfekt. Aber für die obergärige. Untergärige wäre so 5 bis 12 Grad,
kann man sagen. Okay. Und die vermischt sich komplett dann.
Das ist so eine Art Emulsion.
Emulsion.
Ja.
Und dann, wenn die dann mit dem Zucker entsprechend reagiert hat, dann fällt die aus? Oder also dann.
Nein, sie frisst den.
Sie frisst den.
Ja, also der Prof hat immer gesagt, die frisst den Zucker und furzt CO2. Ja. Und produziert nebenbei noch Alkohol. So ist es ungefähr.
Okay, das heißt, ich muss mir die Hefe fällt runter nicht vorstellen.
Nein, die schweibt
irgendwie was aus.
Ja, genau, die schwebt richtig in der Würze drin,
mhm,
und frisst dann anfangen fressen. Und dann kommt dieser Prozess, wie zum Beispiel eine Tochterzelle bilden oder weitere Zellen, mhm, zu bilden. Und dann brechen die halt auch ab. Und wenn sie jetzt zu alt wäre oder was ich Gott nicht zu viel Nahrung hat, dann fällt sie auch nach unten und ist tot, ist klar. Aber die bleibt meistens in der Schwebe, weil die Kohlensäure, die jetzt entsteht, die nimmt sie mit oder sie wirbelt es rum. Und die Kohlensäure geht dann nach oben raus und dann bleibt es halt entlang in der Schwebe drin.
Und bleibt da bleiben aber auch keine Rückstoffe mehr übrig, sondern weil das Abfallprodukt praktisch die Kohlensäure.
Ja, und verschiedene Alkohole, genau.
Und verschiedene Alkohole. Das heißt, ich muss mir das jetzt aber auch nicht vorstellen, dass ich das dann irgendwie nochmal abfiltrieren muss, weil ich unten irgendwie Hefe.
Ja, Abfälle, das kommt ja drauf an, was du machen
das willst. Das kommt wieder auf das Bier drauf
an. Naturtrübes Bier bleibt so. Dann nimmst du halt ein bisschen Hefe raus. Du vermehrt sich halt sehr schnell die Hefe und darum hast du dann eigentlich einen richtigen Satz unten drin.
Mhm.
Darum nimmst du ein bisschen schon was raus, sonst wäre es zu trüb. Und du nimmst, glaube ich, ich weiß gar nicht, wie Vermehrung ist, glaube ich, 10-fach oder ich habe keine Ahnung, 100-fach.
Mhm.
Keine Ahnung. Und das ist halt zu viel Hefe, das schmeckt dann nur nach Hefe. Und die nimmst du ein bisschen raus und dann, wenn du es jetzt haben willst, wie zum Beispiel in Industrie oder eine Haltbarkeit, dann musst du es filtrieren. Dann musst du so die Hefe rausholen.
Weil die sonst, also die reagiert ja wahrscheinlich, bis sie fertig ist. Oder
genau, und dann stirbt sie.
Und da gibt deine Nick Dallas aber eine Gründung von das Lagerzeit, ist einfach Hefe ausfallen, mhm, so dann ist das Bier wird blanker, die letzte 2 Wochen Lagerzeit.
Weil dann keine...
Ist fertig.
Genau, ja, dann ist einfach fertig reagiert.
Mhm.
Haben bestimmte Biersorten, gibt es dann so noch Resthefen einfach, die da noch drin sind? Kommt das dann auch auf die Dauer der Reaktion irgendwie drauf an oder hat das damit nichts zu tun? Wie dann, also auch, ich will jetzt mal so langsam so auf die Sorten raus.
Ja, naturtrübe Bier ist ja klar. Und dann gibt es bestimmte Feinstufen von Bier. Die müssten wir irgendwie, ich weiß es auch nicht mehr, wie das ganz genau gelappt, aber das ist wirklich Großbrauerei. Und dann gibt es so Messinstrumente. Du filtrierst dann ziemlich stark.
Mhm.
Und dann gibt es verschiedene Arten starke Filter. Die einen holen nur die Hefe raus. Dann hast du halt nur die Hefe und dann kannst du noch gucken, wie trüb dein Bier ist. Es ist trotzdem noch trüb, du siehst es nicht mehr, aber normal ist es trüb und dann kannst du noch die Eiweißseite und die Polyphenolseite rausholen, die dann wirklich ein Jahr bis anderthalb Jahre Haltbarkeit macht.
Das heißt, Resthefen in meinem Bier oder in dem sind auch auf jeden Fall für Haltbarkeit irgendwie verantwortlich und für natürlich auch für Alkoholgehalt, ne?
Genau. Also Alkoholgehalt dann später nicht mehr.
Später nicht mehr.
Nach der Lagerung ist es fertig und dann filtriert man und dann ist eigentlich fast alles raus. Und dabei, also wenn man die Hefe rausholt, dann kann sie sich selber nicht mehr vernichten und stirbt dann auch nicht ab und dann stinkt allmählich. Und darum ist bei uns am Bier auch die Haltbarkeit nicht so groß, sondern maximal kann ich bei so kleinen Brauereien auf ein halbes Jahr gehen.
Maximal. Weil einfach noch so entsprechende Restanteile drin sind.
Ja, du willst den ganzen Geschmack, du willst eigentlich nur die Hefe raus haben. Mehr willst du gar nicht. Und da wir kein Filtrier oder noch nicht filtrieren, wir haben am Anfang filtriert, war gar nicht schlecht, das hat über ein Jahr gehalten, das Bier. Ist gar nicht schlecht. Ist aber eigentlich vom Geschmack her ein bisschen besser. Die Hefe schmeckt schon raus, klar, die schmeckt hefig. Und beim Weißbier ist es jetzt anders. Wenn du da die Hefe rausnimmst, ist es ein scheiß Kristall. Und da schmeckst du eigentlich nicht mehr lecker. Da schmeckt Hefe noch nach etwas. Darum willst du einfach Hefe-Weißbier drin haben. Aber untergärige oder Pale-Ale-Hefe jetzt, was schmeckt schon nur nach Hefe. Also wie so eine Backhefe. Und die willst du halt nicht haben.
Ja.
Ja, genau. Und dann willst du halt auch raus haben und den Geschmack und halt wegen der Haltbarkeit.
Okay, also wir fassen nochmal so kurz zusammen. Wir haben dann also unseren gebrauten Hopfentee und werfen Hefe rein, je nachdem, was wir für ein Ergebnis für ein Bier wollen, obergärig oder untergärige Hefen. Und die haben einfach unterschiedliche Arten zu reagieren und eben den Zucker in Alkohol und in Kohlensäure zu verwandeln. Ja. Ja, und genau. Dann kommen einfach... Ja. Andere Produkte raus und ist das eigentlich schon das Brauen eigentlich oder brauen wir schon die ganze Zeit, also dieses...
Bis zur Gärung und das war's dann.
Bis zur Gärung.
Das war's.
Ja, jetzt, wir sind einen Tag Arbeit, ja, dann in Sud, ja, und dann Lagerkeller, danach Hefe.
Die die Gärung so ungefähr zeitlich, ja, je nachdem, kommt drauf an.
Ja, wie schnell sie arbeitet, wie gut vital sie ist, ja.
Temperatur macht das schneller, langsamer und dann...
Das heißt, man hat aber also selbst auch bei der gleichen Hefesorte auch also qualitative Unterschiede. Also müsst ihr dann auch praktisch so überwachen mit so viel ist jetzt gerade noch drin und so viel Alkohol habe ich gerade oder eigentlich nicht?
Nee, I mean, das Hefe drin, wenn ein obergäriges Bier, wenn du fermentierst, das 15 Grad, die gleiche Bier mit die gleiche Hefe. Oder 25 Grad, du wirst ein zwei unterschiedliche Bier haben. Und die hohe Temperatur braucht weniger Zeit. Und dann die tiefere Temperatur braucht mehr Zeit. Aber yes, das Temperatur macht Unterschied in den Geschmack.
Ist ja ein Schimmelpilz, ja. Also so eine Art. Und es ist lebendig. Und jeder agiert auch anders. Auch wenn es jetzt viele Millionen Zellen, Milliarden, Billionen Zellen sind, sie verändern immer alles. Und wenn du es jetzt halt vom Labor kriegst, kriegst du eine gezüchtete Hefe, die eine bestimmte Würze kriegt, die bestimmte Nahrung hat von einem Spektrum. Und jetzt kippst du bei dir rein. Da muss ich erstmal an den Zucker gewöhnen, der bei uns ist. Also ist das erste Bier eigentlich so das Gewöhnungsbier. Und das zweite eigentlich stellt sie sich auf das Bier ein und dann fährt sie so wie dein Haus, deine Haushefe, sagt man, fährt dann einfach durch. Meistens bleibt es dann so richtig gut und am Anfang kann man so, ist der Knackpunkt immer und man kontrolliert es halt mit Temperatur, pH, kontrolliert halt alles, wie der Gärverlauf ist, weil es ist immer noch lebendig. Ja, sie kann machen, was sie will. Ja, und du kannst nur beeinflussen, indem es beste Möglichkeiten gibt für dich. Aber mehr kannst du nicht machen.
Okay.
Wenn sie nicht will, will sie nicht.
Und zum Beispiel, wir fangen an mit ein Starkbier-Sortiment hier, das am meisten sind britische Biersorten. Ein Scotch Ale, ein Barley Wine, das ist Englisch, und ein Imperial Stout, aber die sind am meisten cool hopgegärt. Und das ist Wahrscheinlich, weil in der Vergangenheit in England ist es nie warm, gibt es kein gutes Wetter da. Und so dann, ja, die sind hauptgegärt viel cooler als unsere Pale Ale zum Beispiel. Mhm. Pale Ale ist auch keine ursprüngliche englische Biersort, aber das macht das Unterschied mit das Bierstil auch. Ja.
Okay, wir greifen jetzt schon so diese Sorten da. Vielleicht könnt ihr da noch mal kurz was dazu sagen. Jetzt so die typischen deutschen Biersorten, die uns ja so begegnen, sind ja eigentlich Pilz, Export, ne?
Ja.
Und wahrscheinlich so Hefeweizen. Das sind ja eigentlich so die Sachen, die man eigentlich hier.
Dry Hop Sorten, ja.
Und dann, das unterscheidet sich sogar noch von den Ländern, weil ja. Hier oben im Norden ist es Pilz, fast Jever, Bitburg, so in die Gegend. Mitte war dann Alt und Kölsch und unten war dann das Weißbier und der Bock. So könnte man es und das Helle.
Wie lassen sich die grob so untereinander einordnen, was jetzt so diesen Brauprozess angeht? Lässt sich das so einfach irgendwie sagen oder ist das einfach?
Klar, es gibt Unterschiede. Es ist eine Vorgabe, die halt München hat so gebraut. München macht das und das so. Ein Pilz brauchst du klassisch genau nach dem Rezept. Ja, also es gibt einen Bitterhopfen, du gibst es meistens nur Pilz normals rein. Das sind meistens sehr helle Gerstensorten, die dann auch nur fast nur Stärke bringen, wenig Farbe.
Mhm.
Das hat auch mit dem Wasser was zu tun von früher. Das hat alles mit der Geografie und mit dem Zeit zu tun gehabt früher. Dann war es halt in der Mitte, war Kölsch und das Alt. Das war das Obergärige dann damals in Deutschland, wo es halt noch geblieben ist, ein normales obergäriges Bier. Das sind Kölsch. In Köln halt gebraut worden ist. Das ist halt so geblieben. Beim Alt war es halt ein Alt, das dann durchgesagt hat. Und unten im Westen Deutschen, da ist sowieso, wenn man es geografisch sieht, ist ja oben eher bitter. Auch der Kohl zum Beispiel. Das Essen, das haben wir damals irgendwie mal auch mal gefragt, aber keiner weiß es irgendwie. Und unten wird es dann immer süßer. Ja.
Mhm.
Also Italien ist auch fast nur süß zum Essen. Mhm. Und die trinken meistens sehr süße Weine. Also es ist so jetzt nur,
ja, so
man muss es nur so vergleichen. Bayern hat man das Weißbier, wo es sehr süß war und die Böcke und das Helle war eigentlich nie sehr bitter.
Mhm.
Und Pilz haben die nie gebraut, richtig, früher, weil das war etwas schwer, obwohl eigentlich ein bayerischer Brauer dann nach Pilzen gegangen ist. Das ist eigentlich irgendwie, aber ein Pilzner Brauart ist was anderes als ein Pilz. Weil ein Pilz ist ein deutsches Pilz, das wir entwickelt haben und ein Pilzner Brauart Pilz ist halt, und Pilzner kommt aus Tschechien, das ist ganz anders. Es wird ganz anders, ich glaube, ein bisschen malziger, mehr feinste Aromasorten rein, weniger der Bitterhopfen. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber.
Okay, das heißt, also Pilz ist einfach ein strenges Rezept.
Also man sollte es schon nach dieser Richtlinie brauen, sonst wäre es kein Pilz.
Das heißt, das ist dann schon recht, also steht irgendwo festgeschrieben, dass sowas Pilz heißen
ja,
darf.
Also klar, du könntest Pilz nennen, wie du willst, da werden aber andere Brauer dann sagen, puh, nee, mein Freund, das ist es nicht. So ungefähr, was jetzt auch schwer ist, Pilz, es gibt Vorgaben, also wenn ich einen Pilz brauche, ich kenne sogar noch mal von meinem Braumeisterordner, so und so muss das Wasser aussehen, so und so muss das aussehen, so viel Kalzium muss drin sein. Man nimmt meistens nur helle Gerstenbraumalze, man muss mit der Farbe rechnen. Dann gibt man meistens nur einen Bitterhopfen, dann einen feinen Aromahopfen und dann den feinsten Aromahopfen zum Schluss. Das ist einfach so. Das so gehört sich das.
Was ist denn Pilz? Ist das obergärig oder untergärig? Das ist
untergärig.
Lässt sich denn anhand von obergärig und untergärig geschmacklich, lassen sich da zwei Richtungen so feststellen, einfach auch, naja, bei einer untergärigen Hefe schmeckt es so und bei der oberen eher so.
Also ja, wie gesagt, ja, das Obergärige ist ja meistens, sie sind sehr fruchtig vom Geschmack her. Sie produzieren auch durch das, dass sie mehr Temperatur bei der Gärung haben, auch fruchtigere Aroma, also mehr höhere Alkohole, die meistens mehr fruchtig schmecken. Die untergärige Hefe nimmt man eigentlich nur her, nur zu dem Alkohol zu bestimmen, also der vergärt den Zucker in diesen Alkohol. Und danach brauche ich es ja nicht mehr, weil sie schmeckt hefig. Darum will
ich. Mehr ein untergäriges, mehr ein Werkzeug. Es fermentiert der Zucker. Obergäriger kann, man kann mehr mit das Geschmack bringen.
Ah, okay, das ist eigentlich ganz, ganz wichtiger Punkt.
Da kann man das jetzt auch untergärig machen, bestimmt. Ich auch, weiß es nicht, ich habe keine Ahnung von.
Ist nicht schwarz-weiß, aber.
Weil zum Beispiel ein Pilz sieht ja eigentlich auch immer recht gleich aus, ne? Von so Farbe und. Ja, Kohlensäure her, eigentlich mal so oder mal so, ne?
Also man kann es variieren, bestimmt. Ich habe auch schon welche gehabt. Jetzt gestern haben wir eins getrunken, das war Beverly Pils. Da hat er halt amerikanische Sorten reingemacht, ja. Mhm. Von ist halt klar, ist kein klassisches Pils, wie du es dann nennst, ob es ein Pils ist, aber er wurde bestimmt in der Vorgabe gemacht. Mhm. Ja, also es ist bestimmt ein helles Bier.
Ja, das Definition ein Biersort ist immer ein Debate. Mhm. Ja, zwischen, ich meine, zum Beispiel die Brauerei in Dänemark, das ich gebraut habe, unser Hauptsort war ein Pilsner, nach der tschechischen Art. Aber man kann so technisch gehen, zum Beispiel, dass etwas Brauern sagen, ein Pilsner kann nur ein Pilsner sein, wenn das Wasser aufgebaut nur mit den Mineralen und Zusatzstoffe, dass die Quellen im Pilsen Tschechien hat. Mhm. Aber in Dänemark, wir haben ein Pilsner gemacht mit dänisches Wasser. Dänisches Pilsner.
Soll ich mal ein schwäbisches Pilsner irgendwie machen? Oder so?
Ja, wir machen jetzt schon Stadtwasser, aber Pils machen wir nicht.
Oder Bodensee.
Bodensee-Pilsner.
Oder wenn ihr die Dings hier. Einer hat mal gesagt, wir sollten mal das Ding nehmen vom, wie heißt die Quelle da oben? Mit dem Bad?
Hier in Stuttgart.
Ah, das Leutze.
Ja.
Leutze-Wasser.
Berg. Ja.
Ist schön schweflich.
Wobei, ich habe neulich mal irgendwo, habe ich ein Bier getrunken, ich weiß nicht mehr, was es war. Das hat total krass geschmeckt. Das hat wirklich so geschmeckt, wie wenn du oben am Mineralbad dir von diesem Trinkwasserbrunnen so einen Schluck nimmst. Das war total krass. Es war, ich habe es jetzt leider nicht hier, wie es hieß, aber du hast schon ein paar Mal gesagt, so das Helle, so das ist das denn eine Sorte, das Helle, oder ist das, was wir unter einer halben oder einem Export verstehen, oder ist das was für die andere?
Hier ist eine gute Anekdote. Da waren wir haben in München gewohnt und bei mir ist die halbe Verwandtschaft schon in München. Bei mir ist Weißbier und der Hels, Hels. Ja.
Das Weißbier ist jetzt aber nicht das Hefeweizen, oder?
Doch, genau. Doch, das ist das Weißbier bei mir. Ja, das heißt hier Weizenbier oder Helles. Ja.
In München trinkt doch aber auch keiner Hefeweizen, oder? Die trinken doch auch alle Weißbier.
Ja, aber das ist genau das Gleiche, bloß die Bezeichnung ist anders. Natürlich ist ein bayerisches Weizen ein Unterschied zwischen einem deutschen oder hier in Süd, in Stuttgart zum Beispiel, das ist meistens, wenn ich ein bayerisches kenne, ist es meistens sehr malzig, ein bisschen weniger Kohlensäure, meistens sehr süß und nur mit dunklen Gerstenmalzen gebraut. Hier nimmt man meistens auch Pilznermalz dazu, dann wird es sehr hell. Sehr viel Kohlensäure und leicht säuerlich. Also dadurch, dass sie halt mehr Kohlensäure ist, hast du mehr säuerlicher. Aber die Anekdote war dann so, dass du nach München gegangen bist und du hast gesagt, du willst eine halbe, das kennen die nicht. Ja, das gibt's nur bei uns. Und eine halbe bei uns ist ein Export. Mhm. Bei denen ist ein helles, ein ganz normales Münchner helles. Das ist meistens eine Bezeichnung für ihr Bier. Also das muss dann so als Lagerbier, das ist Münchner helles Lagerbier heißt es. Und das ist eine bestimmte Definition mit dem Hopfen, meistens dann vielleicht mit Tennmalz, also das ist eine andere Form von der Melzerei. Und hier, wenn ich hier ein helles kriege, kriege ich ein Weizenbier. Mhm. Ja, und wir waren hier wieder und dann will er helles und dann kriege ich auf einmal Weizenbier hingestellt und so, oh,
muss ich das trinken?
Das war so hart an der Grenze. Aber so zum Beispiel die Unterschiede, ja.
Das heißt aber, das Münchner Helle an sich ist halt einfach auch nur ein Ding, die machen das halt so und
Also bei denen heißt halt Weißbier, weil es Weißbier war. Richtiges Weißbier kommt dann aus Berlin.
Das ist dann die Berliner Weiße. Ja,
genau, so kürze ich es eigentlich.
Und das ist auch nicht die Berliner Weiße, wo man denkt, das ist die mit Waldmeister und Himbeer drin, sondern
die säuerliche Weißbier, ja genau.
Ja.
Das ist aber die Definition. Ja, wenn ich nach München komme, dann haut dir der Bayer eine drüber oder watscht dich ab, weil er sagt, ihr Weißbier gehört hierher, ja? Mein Freund.
Anders, wenn ich allerdings in München im Maß bestelle, dann bekomme ich ja auch einen Export wahrscheinlich.
Nein, dann kriegst du ein helles.
Ach, dann kriege ich ein helles.
Außer du bist jetzt beim Oktoberfest, das ist eine Art Märzen. Ja, das ist ein Märzenbier, das dann extra gebraut wird und eigentlich ist es ein Märzenbier, das kurz vor dem Sommer dann für den Oktober gebraut worden ist schon.
Mhm.
Wenn du da eine Maß bestellst, komme ich immer darauf an, wo du es bestellst. Aber meistens ist die Maß dann einfach ein Liter helles Münchner Bier.
Mhm.
So kann man sich vorstellen. Wenn man bei uns eine Maß bestellt, dann kriegt man hier einen Export. Jetzt im Wasen auch in Märzen, weil es ja auch so eine Art Volksfest ist.
Was ist denn so grob der Unterschied so zwischen Export und Märzen?
Also ein Export wurde ja immer exportiert.
Ja.
Ja, also es ging eigentlich von den Becks und so die Gegend da aus, von den Hamburgern. Und da musste es etwas bitterer sein und stärker, damit es halt den Seeweg überlebt. Und darum war es ein bisschen stärker als ein Pilz.
Aber jetzt also so alkoholtechnisch einfach?
Ja, ein bisschen mehr.
Weil ich glaub, wenn ich jetzt so überlege, wenn ich jetzt
wegen Haltbarkeit zum Exportieren.
Aber jetzt so eine normale halbe jetzt hier so aus dem Fass, was hat die für wie viele Umdrehungen?
Also eigentlich ein Pilz so ungefähr 4-9
ja.
bis 5 und ein Export meistens 5-1 bis 5-5.
Und das ist trotzdem macht so einen Unterschied aus in Haltbarkeit, diese?
Nur diese Prozentzahl, ja. Das reicht schon aus.
Krass. Ja. Hätte ich nicht gedacht.
Und der mehr Hopfen natürlich.
Mhm.
Und ja. Der mehr Bitterhopfen, das ist klar.
Und Märzen ist einfach der Saison geschuldet. Also ist keine andere Sorte in dem Sinn oder hat man halt auch Stärke gemacht, damit es länger hält?
Ja, also es war das letzte Bier vom Sommer.
Mhm.
Also klar, der Winter ging zu Ende, man musste es noch retten und dann hat man noch das Märzen gebraut. Das war der letzte Brautag dann vor dem Sommer und das wurde dann bis zum Oktober rübergerettet.
Ist das dem Hopfen geschuldet wahrscheinlich, einfach der Erntesaison auch wie...
Mhm. Eishopfen, ja.
Ja, Gerste auch, das ja. ist der Erntezeit, ja. Ja.
Wann ist denn Erntezeit für die Getreiden und Hopfen? Ist das so gleich oder ist das...
Hopfen hängt da Cultivar und Klima, zum Beispiel amerikanischer Hopfen ist ein bisschen unterschiedlich, aber ja, August bis Oktober.
Mhm.
Und auch eigentlich vom Getreide.
Getreide hängt auch, ab, ja.
Wie Nord, Manzin, wie Süd, Weizen oder Gerste oder Roggen. Aber Erbst, ja.
Okay, wow, das war schon sehr, sehr informativ und spannend. Wir haben schon jetzt viel über Hefen und Alkoholgehalt und Reinheitsgebote gesprochen. Genau, da wollte ich noch drauf raus, und zwar auf die Farben, die Biere und Biersorten so haben kann. Ich sehe schon, du zeigst gerade so auf den... Hier steht auf der Fensterbank so eine Reihe von Gläsern mit unterschiedlichen Getreiden drin, also tatsächlich Körnchen, ja. die alle schon von praktisch fast schwarz bis recht hell einfach die Farbtöne haben. Das heißt, das ist das ausschlaggebende Kriterium hauptsächlich für die.
Ja, man könnte gucken, ich habe es jetzt gerade in der Hand, aber daneben ist jetzt nochmal, das ist von der Melzerei.
Mhm.
Und man sieht diese unterschiedlichen Gersten. Malze, ja. Und die wurden dann halt verschieden in der Melzerei vermelzt. Und man entscheidet sich eigentlich schon vorher, wie das Gerstenmalz dann aussieht, weil für ein Pilz normalerweise wäre das beste Gerstenmalz. Mhm. Für die Gäste beste Gerste. Und wenn jetzt so ein, wie jetzt in der zweiten links, wo es ganz schwarz ist, das Gerstenmalz, das ist Röstmalz, das wurde fast verbrannt, geröstet. Da brauchst du keine Stärke mehr finden, die ist futsch.
Mhm.
Und da nimmt man halt das nicht das Beste. Das nimmst du dann nur zur Farbe und zum Geschmack. Eher weniger der Gerste, der Stärke wegen.
Und dann die Mischungen mag die
Mischungen macht es dann.
Zum Beispiel ein Helles hat fast alles Helles Malz. Ein Stout wie Guinness zum Beispiel hat vielleicht 5% dunkles Malz.
Helles.
Geröstetes Malz. Geröstetes Malz, das schwarze Malz.
Bei Guinness ist ja praktisch, also ist der schwarz, also da kann ja keiner...
Und das ist, und das Punkt da ist, man braucht nicht so viel dunkler Malz, um das Farbe dunkler zu bringen.
Mhm.
Zum Beispiel ein Stout ist schwarz, vielleicht 15% maximal ist schwarzer Malz und das macht das sofort. Und der Rest ist noch helles oder eine Mischung von die unterschiedlichen Farben.
Okay, das heißt, bei einem dunklen Bier ist nicht mal unbedingt der Anteil an stark geröstetem Malz so extrem.
Das reicht schon fast aus, so ein bisschen zu benutzen. Und meistens sind es ja auch nur Pilsner Malz oder Pilsner Typ. Das ist dann meistens das Beste, um die Stärke reinzukriegen. Dann gibt es noch Gerstenmalz Dunkel oder Münchner Malz, Wiener Malz. Gibt es immer die verschiedenen Typarten. Und die machen es dann fast schon orange. Schmecken dann ein bisschen karamellig. Dann gibt es Karamellmalze, verschiedene Arten, die dann auch bis braun färben. Und Weizenmalze, Roggenmalz, es gibt alles Mögliche.
Und dann mit Malz gibt es zwei Richtungen, gibt es Basis Malz, das ist das Pilsner Malz, die sind quasi immer 50% oder mehr das Malz Einheit oder Menge vom Brau. Und dann gibt es die Spezialmalz, die Roggenmalz, die Cararoma Malz, Caramel Malz, Schwarz Malz, geröstete Malz. Und die sind immer fast immer weniger als 50% von das Malzmenge.
Mhm.
So Basis Malz sind immer da, egal das Biersort. Und dann die Spezialmalz, man kann spielen für das Rezept und Biersort.
Wie sucht ihr eure Malzsorten aus oder wo bezieht ihr das unterschiedlich oder alles von einem?
Gute Frage. How can I guess wie brown die englische Biersorten mit deutschem Malz? Wir haben noch nicht richtige englische Malz gefunden in Deutschland.
Sie schmecken etwas, also schon anders als deutsche, weil sie anders hergestellt werden.
Und weil so schlechtes Wetter ist da.
Ja. Die sind nicht so gut. Ja, weil es kauft, also deutscher Hopfen und deutsches Malz kauft eigentlich fast jeder in der Welt. Mhm. Da ist eigentlich nicht bloß die speziellen Malz, die speziellen Biere, die wir halt brauen, da bräuchte ich halt eigentlich deren Malz, weil dann, du könntest es natürlich 1:1 vielleicht kopieren, aber das ist nicht das Original oder nicht nur das Original, sondern es soll schon gut schmecken, so wie es halt sein sollte und nicht nach deutschem Malz, ja. Wenn es so super klasse nach Pilsner Malz spielt, bringt mir nichts.
Und es ist nicht besser oder schlechter. Deutsche Malz ist gut. Gibt es auch sehr gute britische Malz, sehr gute kanadische und amerikanische Malz. Die sind einfach unterschiedlich. Die britische Bierkultur und Tradition ist lang wie Deutschland, aber unterschiedlich. Ja.
Und gibt es einen irgendwie großen Händler so auch oder mehrere so in der Region, wo ihr es beziehen könnt? Oder?
Ja, wir beziehen halt jetzt unser Malz jetzt vom Pilgrim, das ist Memmingen. Das ist mein Liebling jetzt für Weißbier, weil er ziemlich gutes Weizenmalz hat und halt den dunkle Gerstenmalz. Aber wir nehmen auch jetzt was anderes zum Beispiel. Da sind aber die ganz groß, das ist in Bamberg. Da sitzen sie auch meistens. Das ist bei Weiermann da, das kann man sagen. Das ist eine Spezialmelzerei, die macht es einmal für die ganze Welt. Also die habe ich schon überall in Amerika gesehen, überall. Sogar am Ende der Welt. Ja, da siehst du dann irgendwo so Weiermann sehen und dann zack, ah ja, okay, komm aus Bamberg.
Okay, dann sind wir jetzt so, was das Bier an sich und Sorten und Brauerei angeht, haben wir schon ganz viel besprochen. Da kann man auch unendlich weitermachen. Aber wir wollen da noch mal ein bisschen auf das Craft-Bier raus oder natürlich auch auf eure. Was macht ihr denn für Biere? Welche Sorten habt ihr denn? Wie viele?
Unsere Hauptsorten sind zwischen 5 und 7% Alkoholinhalt. Und das ist Pale Ale und dann Irish Red Ale und Weißbier und IPA. Die sind die vier. Ja.
Was ist denn ein Ale? Das ist ja auch so ein Begriff, den man immer wieder findet. Das ist einfach Bier, aber halt andere Sprache. Oder ist Ale nochmal irgendwie besondere Brauart? Oder?
Es ist ein englisches Wort, aber das heißt obergäriges Bier.
Okay.
Naja. Und dann untergäriges Bier sind Lagers auf Englisch.
Also nicht viel besonders. Ale, Bier eigentlich nur. Mhm. Und Pale Ale wäre dann eigentlich nur ein helles, obergäriges Bier. Ja. Das wäre einfach eine ganz normale Bezeichnung.
Gibt es für Pale, gibt es da eine Übersetzung?
Hell
einfach.
Ja, einfach hell.
Mhm. Und was unterscheidet euer Bier jetzt von dem industriell hergestellten Bier? Ja, also klar, ihr habt nicht so viel Output einfach. Aber das ist ja nicht das einzige Alleinstellungsmerkmal.
Gibt es viele Tricks und Strategien mit Industriebrauern, wenn man so groß ist, so dann eigentlich ein Vorteil von uns ist, jedes Sud und der Pale Ale ist nie immer die gleiche.
Das wäre, glaube ich, meine nächste Frage gewesen, ne? Der Stuttgarter Hofbräu und wie sie alle heißen, das ist das Ziel von denen, dass jedes Bier immer genauso schmeckt wie...
Ja, unser Ziel ist es auch, dass es uns gleich schmeckt, weil jeder will es ja irgendwie haben, aber... Ja, jeder Sud ist bei uns ganz anders. Also wir können es natürlich so besser machen, dass es halt gut wird. Aber dass es halt immer gleichbleibend ist. Aber es ist nie immer gleich schmeckend. Weil es verändern sich so viele Sachen. Oder du hast mal einen guten Tag oder einen schlechten Tag. Ja. Und schon schmeckt es ganz anders.
Und wie eine große Ding ist, die zum Beispiel jeden Tag man kann ein Sud brauen. Bei uns heißt es 500 Liter. Bei Dinkelager hat es 50.000, aber die haben Fermentation-Tanks, das 200.000 Liter sind, so das ist 4 Sudtage in einem Tank. So dann ein Montag war schlecht ohne Kaffee, Dienstag war sehr gute Sud, Mittwoch, Donnerstag war okay, aber die alle sind zusammen gemischt. Hier, wir haben die Tanks nicht für das zu tun. Ja. Und dann auch nichts hier ist automatisiert. Nee. Ja. Aber das ist gut. Unsere Kundenschaft mögen das. Das ist das Ziel. Die mögen etwas, das nicht immer absolut die gleiche Bier ist. Das Rezept bleibt immer. Ja. Aber das ist einfach zu viel Dinge, das wechselt kann. Wie wir haben schon durchgeredet mit das Bier. Temperatur, wie lange es ist gekocht und so weiter.
Das kannst du alles einhalten, aber das passt nicht immer.
Seid ihr auf ein Bier von euch besonders stolz, dass ihr sagt, wow, das ist besonders gut oder die sind alle besonders gut?
Bier, das sind wie Kinder. Man kann nicht deine Favorite sagen. Wir lieben alle. Ja, aber weil Daniel ist ein, er liebt Hopfen, ich liebe Malz. Ja. So ich mag malziger Bier, er mag hopfiger Bier. Ja, zum Beispiel, ja.
Vielleicht an der Stelle auch, weil es dafür für diese Biere vielleicht nochmal interessant sind, diese unterschiedlichen Hopfen oder Aroma-Hopfen. Was für Geschmäcker kann man denn da so beeinflussen mit? Also ich habe im Urlaub auch in Amerika ein Bier getrunken. Das hat so dermaßen nach Kaffee geschmeckt. Das liegt wahrscheinlich eher dann wieder an der Röstung und an den an dem Gerste irgendwie. Aber was für Aromen lassen sich dann mit unterschiedlichen Hopfen irgendwie so herstellen? Also irgendwo ist es das Mango-Bier oder die
Ja, gibt's viele Faktoren. Gibt's die Züchtung, das Klima, Anbaustrategie. Mit Hopfen gibt es Terroir, wie Wein. Französisch ist die gleiche Wein in Frankreich oder den USA. Auch wie das Hopfen in das Brau ist benutzt. Ja. Ja.
Also es gibt wahnsinnig viele Geschmäcker da draußen. Die ganzen Fruchtarten. Alles, was Frucht ist, kann man reinknallen.
Aus dem Hopfen raus.
Also es ist Zitrone drin, Mango, tropische Früchte, Banane. Himbeere, Erdbeere, ja. Brombeere, Blaubeere. Also alles kann man züchten in dem Sinn, aber es gibt schon. Mhm. Also Blaubeere zum Beispiel hat ein Deutscher jetzt gehabt. Was jetzt so eine tolle Geschichte ist, die ich immer gerne erzähle, ist, eine japanische Brauerei wollte in New York deutsches Bier brauen. Ja? Mhm. Und dadurch, das ist schon die Geschichte, ist schon toll. Wollte deutschen Hopfen in New York anbauen. Ja? Ging nicht. Ja, der hat ganz komisch geschmeckt, passte einfach nicht zum Bier. Ja, jetzt hat der Hopfenbauer weitergemacht und jetzt, wo der Craft Beer Szene dann vor 20 Jahren angefangen ist, sind sie alle auf diesen Hopfen auf. Mhm. Der hatte nämlich Zitrone und Zitronengras drin und der schmeckt so extrem nach Zitronengras, schmeckt wie Curry. Er hat aber weitergemacht und das Ding ist eigentlich schon immer ausverkauft. Mhm. Jetzt, vorher wollte es kein Sau.
Das ist vielleicht auch nochmal ganz interessant, weil ihr ja von der Menge her ja auch so ein bisschen also limitiert seid, was ja Lagerfläche irgendwie angeht. Mhm. Habt ihr denn immer von euren Sorten immer da oder kann es auch einfach mal sein, oh nee, ist jetzt gerade ausgetrunken, wir kommen da erst wieder dazu in.
Wir sind gerade im Prozess 4 bis 8. Biersorten immer verfügbar haben. Mm-hmm. Jetzt, ich glaube, wir können sagen, ja, Pale Ale ist immer verfügbar, IPA und Red Ale. Und dann nächstes Jahr, wir werden ja richtig spielen und herausfinden, wie können wir alle da haben, immer. Aber Pale Ale ist immer da. Ja.
Das Red Ale, das hat seinen Namen ja wahrscheinlich auch von der Farbe.
Ja, es ist eigentlich ein jüdisches Normalbier.
Rotbier.
Ja. Rotbier. Und das ist gar nicht so hopfig und malzig und mit Toffee-Noten. Ja.
Mhm. Und hat die Farbe natürlich aber auch wieder aus den Malzsorten, oder?
Genau, einer ganz bestimmten, und zwar geröstete Gerste.
Und das ist zum Beispiel, Industriewaren wären Kilkenny's oder Smittig's. Mhm. Murphy's Red sind die irischen Roadbeers vom Guinness. Aber Irish Red Ale ist dann ja ein Irish Beer Style. Mhm. Und nix in vom Gesicht, ich finde das interessant im Klima. Es ist gar nicht so malzig oder hopfig, wegen gibt es keinen Hopfen in Irland. Mhm. Und auch wegen deiner Frage wegen Hopfen. In in Deutschland, Tschechien, Central Europe bauen sehr gute, sehr interessante, gutes Hopfen an. Aber die sind einfach unterschiedlich vom britischen Hopfen und nordamerikanischen Hopfen. Zuchten ist auch da, aber meistens ist das Klima, finde ich, weil den Hopfenanbaugebiet hat in den USA vom Ost nach West umgesogen mit den Pionieren von Europa, wenn alle sitzen da. Und jetzt das ist es genau in die Nordweste bei Washington State, Oregon State, der Pacific Northwest. Mhm. Es ist da gelandet und da geblieben wegen, die könnten das tun wegen Technologie, weil Wasserbewässerungssysteme waren entwickelt in den letzten 100 Jahren. Und es ist ein sehr getrocknetes Klima da, aber die haben das Wasser von der Quelle. Mhm. So die haben eine große Entscheidung mit der Hoffnung da, wie viel Wasser die geben. Und das macht einen großen Unterschied mit Geschmack. Mhm. Nicht besser oder schlechter. Dann ich vergleiche das mit deutschen Hopfen jetzt. Und ich möchte sagen, die sind kein schlechter Hopfen in Deutschland, aber unterschiedlich. Das Klima hier ist feuchter, gibt es mehr Niederschlag im Jahr. So die haben die Möglichkeit nicht, weniger Wasser zu machen. Und dann noch mehr in Großbritannien, England, wo gibt es keine Sonne. Fast keine Sonne. Und die Geschmäcker sind unterschiedlich. Und man kann stärker zu leichter sagen, weil mit mehr Wasser, das Pflanz hat alles, was es braucht. Und es braucht nicht alle die, wie sagt man, die Chemik und Geschmack Inhaltsstoffen, dass die benutzen, wenn die nicht genug Wasser haben.
Lässt sich ja eigentlich ganz gut mit Wein irgendwie vergleichen. Ne?
Genau.
Also, dass da je nach regionaler Gegebenheit eine andere Sonneneinstrahlung und Temperatur, deswegen kann ich keinen süddeutschen Rotwein trinken.
Aber das war ja mit den Amerikanern genauso. Vor 50 Jahren. Genau das gleiche passiert jetzt halt mit dem Hopfen auch.
Und ich bin ein Amerikaner, vielleicht ich muss das sagen, aber mit Wein ist ein gutes Beispiel, weil, you know, französischer Wein, italienischer Wein, spanischer Wein, die alle sagen, die sind die besten. Aber bei mir, die sind einfach unterschiedlich. Und mit, Hopfen und Bierkultur, ich finde, das ist praktischer, wenn man sieht, das ist nicht besser oder schlechter, einfach unterschiedliche Kulturen, weil Weinkulturen und Bierkulturen, die beide sind alles um Europa. Und Deutsche mag sehr gutes Bier, aber die Belgische auch, die Skandinavische auch, die Britische auch. Ja.
Noch eine letzte Frage zu den Biersorten. Was ist der Unterschied zwischen einem Pale Ale und einem India Pale Ale?
Mhm. Oh, ganz einfach.
Hopfen, Hopfen, Hopfen.
Hopfen, Hopfen, Hopfen. Und viel Alkohol. Ja, es ist eigentlich nur das normale Bier und das Starkbier. Ja.
Also das ist einfach...
ganz einfach ausgedrückt, ja.
Okay.
Also es ist einfach nur India Pale Ale, damit es einfach stärker war. Wegen der, also wenn wir es jetzt auch noch bezeichnen, India Pale Ale. Das Pale Ale war das normale Bier. Mhm. Bei denen das helle, obergärige Bier. Und das India Pale Ale ist einfach eine Bezeichnung, dass sie ihr helles dann nach Indien gebracht haben und mussten dann übers Kap. Ja. Und da mussten sie es halt stärker einbrauen, viel stärker als gedacht. Und halt noch mehr Hopfen geben.
Weil es sonst halt einfach schlecht wird.
Ja, bei 50 Grad im Deck, das hält kein Bier aus. Und dann halt drüben, in Afrika und drüben in Indien halt dann verdünnen.
Ja.
Meine Idee ist halt, das ist nur mein Glaube, weil wenn du es verdünnst, dann verdünnst du es nicht richtig. Da drüben. Und da war halt so das Starkbier geworden, denke ich mir, bei denen.
Allerdings der Hopfen mit der, oder der höhere Hopfenanteil mit der Haltbarkeit ja eigentlich nichts zu tun hat, oder?
Nee, doch. Das ist der Hopfen, der macht ja, also konserviert das Ganze
die
auch.
Die Bitterstoffe dann auch.
Alles, was drin ist.
Ja. Auch wie in Deutschland, wie Export. Bisschen mehr Alkohol und bisschen mehr Hopfen drin, wegen Haltbarkeit.
Ah, okay.
Aber IPA ist ein bisschen extrem.
Das ist fast Dreifache dann.
Aber das Segelschiff von England nach Indien.
Also ich habe die Anekdote schon gehört. Ich wusste, also ja, es klingt total logisch, aber spannend, dass es tatsächlich auch in den Fachkreisen so erzählt wird.
Ja, das ist so die Originalgeschichte. Hier sind sie East India Company, glaube ich.
Ja.
Die das rübergeschifft haben.
Ja.
Genau, und die musste es dann irgendwie lagern und klar, im Kap, da kannst du alles Lebensmittel vergessen, da muss ja gesalzen und sonstiges werden.
Mhm.
Ja, und da denke ich mir das Bier halt auch. Und dann drüben wollten sie es dann wieder verdünnen. Ich fand bestimmt die Idee nicht so gut. Ja, aber wenn du dann aber 9% hast, dann entscheidest du dich lieber für 9% anstatt für das gleiche Bier wie in England. Das ist ja bescheuert. Ja. Und dann nimmst du lieber das Starkbier und das hat halt dann mehr Hopfen drin und mehr Alkohol.
Ja, die geschickte Biersorten, ich bin ein geschickter Nerd und ein Biernerd, aber zum Beispiel Hafenflockenbier ist sehr norwegisch, weil Norwegen auf der Küste kein Gerste man kann anbauen. Und die Gerste, die könnten anbauen, die mussten Brot machen. So die haben nie genug gehabt, mit richtige Gerstebier zu brauen, so die haben Hafenbier gebraut. Ja. Weil das wächst der ohne Ende.
Ja, obwohl, ja, bei uns in Deutschland war es eigentlich, was war es denn? Roggen. Vor dem Weltkrieg war Roggen das meistgetrunkene Bier, Roggenbier.
Ah, ja,
ja. Gerste gab es damals nicht. Und da haben sie dann verboten, weil das Roggen eigentlich zum Brotbacken war. Dann nicht mehr Bier brauen und sind dann umgestiegen auf Gerste. Ein bisschen merkwürdig finde ich auch. Darum haben wir am Anfang mal Roggenbier gebraut und das ist echt klasse. Schmeckt echt nach Brot.
Boah, ich hab das einmal in meinem Leben, habe ich das getrunken, Roggenbier, wahrscheinlich im dunklen Supermarkt in die falsche Regal gegriffen. Ich fand es extrem hart, weil also ich bin auch nicht so der Hefeweizen-Fan, aber es war halt einfach wie als wenn du in ein Riesenbrot reinbeißt.
Ja, geil, das ist so gut.
Genau.
Das schmeckt auch schlecht. Viele haben es gemacht. Klar, Stuttgarter sind so, die mögen so das Roggen und das Brot so brotartig. Und da waren viele drauf, ob ich es nochmal machen soll. Der Roggen ist halt schwieriger Ding. Schwieriges Malz.
Was sagt der Amerikaner zu Roggenbier? Hast du schon mal getrunken?
Ja, aber Nordamerikaner einfach spielen mit Bier, weil wir haben, in Europa gibt's belgische Bier, deutsche Bier, tschechische Bier und alle von diesen zu uns eingewandert. So Roggenbier, es ist keine Hauptsort unbedingt, aber jedes Brauerei spielt mit Roggen oder Haferflocken oder ja. Roggenbier bei mir schmeckt so viel wie Brot, in meiner Meinung. Aber viele Leute mögen das. Ja.
Okay, vielleicht zum Schluss noch so ein bisschen die Einordnung so von eurer kleinen Brauerei mit handwerklich gebrauten Sorten und auch so dieser, ja, wie fügt ihr euch denn hier so in die, oder wie seht ihr euch in der deutschen Bierkultur oder auch so, also auch lokal in Stuttgart, wie ordnet ihr euch da so ein? Also ihr habt ja scheinbar ja irgendwie Erfolg, du hast ja auch am Anfang gesagt, deine Freunde haben dich irgendwie gebeten, hier, mach das doch weiter, das war doch alles ganz gut und jetzt seid ihr doch schon auch eine Weile dabei, wie seht ihr euch so?
Klar, wie sehen wir uns? Wir sind glücklich, dass wir es erstmal so durchgehalten haben, weil es nicht gerade leicht in der Bierbranche, immer noch nicht.
Aber es wird doch so viel getrunken.
Ja, aber es wird ja immer weniger, du hast ja 105 Liter schon heute, gleich die erste. 105 Liter pro Person, früher waren es ja 130.
Ja, aber
das ist ein Unterschied zwischen, klar, das ist Pilz und sonstiges, das verstehe ich. Unser Bier ist nicht zum Runterkippen da, das klappt nicht ganz. Weil manche Biere kannst du einfach nicht mal ein halbes Glas trinken, weil es einfach zu stark ist und zu stark schmeckend. Stuttgart ist echt ein schwieriges Pflaster wegen den zwei großen Brauereien. Also, da ist Hamburg, Berlin und München ist da ein bisschen schneller und viel, viel besser. Wir sind gerade am Anfang in Stuttgart. Obwohl wir auch schon 7 Jahre dabei sind, gell? Aber bis jetzt sind wir die Einzige hier im Umkreis überhaupt, die neu entstanden ist. Also eine Brauerei, Gypsy, abgesehen von jemand, der irgendwo anders braut.
Also ich meine, so kleinere Brauereien gibt es ja viele in Stuttgart, ne? Aber
außerhalb die Gasthausbrauerei müssen wir mal wegmachen, okay, weil das ist was ganz anderes. Obwohl es viele so angefangen haben, aber ich denke mir, die Nische ist da. Also wir passen super rein. Wir wollen kein Pilz, wir wollen kein Helles. Ja.
Immer nischenmäßig ist das Ziel. Wenn wir nach Rentner gehen in 30, 40 Jahre, das Ziel, noch 30 Jahre.
Optimist.
Ja. Wir werden komplett super froh mit 1% das Markt vom Stuttgart. Das wird überhaupt fantastisch. Und das ist nur Stuttgart, nicht das Gebiet auch.
Ja. Wir wollen nur den Regierungsbezirk Stuttgart und wenn dann nur 1%, das reicht schon uns völlig aus. Und dann nur die Nische, kein Pilz, kein Helles, kein gar nichts.
Kein großer, immer ein Nebensapf oder Flaschen in Kneipen, Kaffeen und dann, direkt kaufen.
Wollte ich auch vorher noch fragen, beliefert ihr eigentlich,
Ja, selbst liefern machen wir jetzt,
Okay.
Ein paar Restaurants, ein paar Gaststätten, einen Getränkemarkt, wir wollen ein bisschen größer werden dann durch auch. Also wir sind noch gar nicht dabei, das richtig auszubauen, sondern wir haben erst nur die privaten Leute hier. Mhm. Und die holen nur eigentlich das meiste ab, bis jetzt. Klar, die verkaufen am meisten, die Getränkehändler und die Gastronomen am schnellsten, aber eigentlich die privaten Leute sind unsere Kunden. Mhm. Ja. Aber wir haben noch nicht mal angefangen, richtig in Getränkemarkt und in Gastronomien richtig rumzugehen. Mhm. Ja. Also.
Ja, und Kapazität, ich meine, zum Beispiel Dinkelacker ist 500 Hektoliter pro Süd, Schönbuch ist 120, 130. Unser Endziel ist 20 bis 30 Hektoliter. So immer klein, kraftmäßig bleiben.
Ja, also ihr seid dann halt auch einfach an einem bestimmten Punkt dann auch gedeckelt und wollt ihr dann auch gar nicht.
Ja, weil größer ist dann, heißt dann, du musst dann mit anderen nationalen Größen dann auch konkurrieren. Mhm. Und dann wird's schwer. Ja. Weil dann bräuchte ich ein Vertriebsnetz, das ist riesengroß, dann müsste ich exportieren vielleicht auch noch in Polen oder sonstiges, wo halt Craft Beer auch aufkommt. Mhm. Und dann besteht die, wie lange haltbar, was machen die dort, sind wir da verfügbar? Und dann geht's los erst. Und nee, Stuttgart ist super, wenn wir das bedienen könnten mit verschiedenen Biersorten. Wir können ja nicht nur unsere machen, sondern auch unsere und erweitern. Mhm. Ja, wir können ja schnell reagieren, schneller auf Kunden reagieren als die Großen. Oder die, die nationalweit agieren, sind wir einfach schneller. Und da fühlen wir uns eigentlich ziemlich wohl.
Wie lange? 6, 7 Jahre hast du gesagt, gerade seit der
7. kommt jetzt, ja.
Es ist ganz interessant, weil also dieses, wie man diesen Trend beobachtet, oder wenn ich von mir ausgehe, ich weiß nicht, wann ich das erste Mal so diesen Begriff irgendwie Craft Beer gehört habe, aber das ist bestimmt keine 7 Jahre her, also oder auch so diese Sorten irgendwie, die ich bis dahin nicht kannte. Ich habe da auch nur so angefangen, mich mit zu beschäftigen, weil mir irgendwann so dieses, weil ich irgendwann mal durch Zufall eins getrunken hatte und mir also geschmacklich einfach dieses halbe Getränke irgendwie so aus der Kneipe einfach irgendwann so ein bisschen gegen den Geschmack irgendwie ging. Ich mochte es einfach irgendwann nicht mehr. Und dann kommt man dann mit so vermeintlich speziellen Bieren ja dann irgendwie in Kontakt. Und irgendwie sieht man dann an jeder Ecke irgendwie, ach ja, hier Craft Beer. Und man hat irgendwie so den Eindruck, das ist so diese, wie so ein Hipster-Trend so ein bisschen. Ne?
Das denken auch viele, ja. Das denken viele, aber dieser, klar, ist der Hipster, man denkt, also viele Traditionalisten, Bierbrauer oder Brauereibesitzer denken, dass es vorbeigeht. Das sind aber meistens dann die, die wirklich sehr lange dabei sind. Klar, die haben schon viele Trends kommen und gehen sehen. Das war wie der Mischgetränk. Ja, die Mischgetränke, die sind jetzt auch weg.
Das will keiner mehr.
Ah, das ist übel gewesen. Bei uns ist es halt so, das ist Bier. Du kriegst das nicht weg, weil das ist kein Mischmasch, das ist kein Gemixe, sondern das ist einfach Bier. Wenn wir uns jetzt darauf spezialisieren würden, also klar, den Markt beherrschen ist was anderes, ja. Dann kaufst du einfach eine Brauerei dazu, die das dann produziert. Das heißt aber dann wieder nicht Craft. Mhm. Und ich unterscheide dann immer gern in dem IKEA-Produkt. Du kaufst entweder ein IKEA oder gehst zu deinem Schreiner gegenüber. Mhm. Dein Schreiner gegenüber baut dir eine Küche rein, die passt genau. Und der IKEA, der kann dir nur viel für wenig geben. Mhm. Und das ist halt das, was ich so ein bisschen unterscheide. Wir haben Manufaktur, könnte man auch sagen, aber den Begriff mag ich jetzt gar nicht, weil die Manufaktur ist so ganz klein. Sie macht nur ganz individuelle Sachen. Mhm. Wir wollen ja schon Pale Ale anbieten, das immer da ist und immer kaufbar ist. Mhm. Da kannst du von der Manufaktur weniger reden.
Das stimmt. Ja. Ja. Mhm.
Und aber ich mag solche Biere und ich würde sogar auch kleiner trinken. Anstatt wenn ich ein Beck's Pale Ale trinke, dann denke ich mir, hui, da habe ich aber einen Griff ins Klo gemacht. Aber für Einsteiger ist es nicht schlecht.
Ja, auf jeden
Fall. Genau, also sie wissen dann mehr und wenn es dann sie begeistert, dann begeistert es wie beim Kaffee zum Beispiel. Ich trinke Kaffee mit Cappuccino, mit Milch und viel Zucker. Da würde ein Kaffeeliebhaber sagen, meine Fresse, was trinkst du für einen Scheiß? Mhm. Genau so beschäftigt man sich dann mit dem Thema und dann kommt es auch ein bisschen mehr ran an das Ding. Und die Nische wollen wir, die Leute, die wirklich bieraffin oder das mögen, die möchten wir. Mhm.
Ja.
Genau.
Ja. Was, und die Trendfrage, es ist genau wie Daniel hat erklärt, und es ist relativ neu hier in Deutschland, aber vom anderen Beispiel in den USA, diese Craft Beer Trend, man kann nicht mehr eigentlich sagen, es ist schon 30 Jahre drin und es geht immer größer. Skandinavien auch schon 15 Jahre. Und in Großbritannien ein bisschen auch, aber die waren alle vom Hipsters an gegründet. Aber jetzt, das ist einfach normal. Mein Heimatstaat ist halb groß wie Stuttgart mit mehreren 10 Braustädte und ungefähr 10 Brauereien in das Gebiet. Und die sind auch Craft-Brauereien, kleine und Marken.
Ist der Ansatz auch aus den USA war ja schon auch, es gibt irgendwie 3-4 riesengroße Brauereien in den Staaten, oder? Mhm. Oder
gibt noch viel mehr.
Oder gibt es mehr?
Noch viel mehr, ja.
Aber die Großen, es ist eigentlich wie Deutschland jetzt, weil es ist sehr zentralisiert, das Industrie. Am größten Brauer in Deutschland ist Dr. Oetker's.
Mhm.
Und die machen Lebensmittel.
Mhm.
Und in den USA gibt es ja noch die zwei Großen, aber jetzt die sind gehört von Belgien und Südafrika oder Brasilien. AB InBev und Miller Coors.
Ja.
Aber die waren immer da, zentralisiert. Helles über alles, Pilsner Bier. Und dann die Kundenschaft hat einfach geblinkt und die möchten etwas anderes.
Mhm.
So seit Mittel die Achsigers, das ist einfach dieser Movement gegründet und immer größer geworden.
Mhm.
Und ja, jetzt die großen Betriebe kaufen die successful Craft-Brauereien, die großen, aber ja, es geht immer größer. Das komplett Biermarkt, und ich glaube, das kommt in Deutschland jetzt, hat nichts gewachsen wie in Deutschland in den USA. Es gibt mehr insgesamt Bier getrunken, aber die Craft-Bier-Teilung von diesem Markt ist immer größer geworden in den USA. Und Skandinavien auch. Ja.
Das ist halt eher wie regionale Biere, so denke ich mal. Der Trend da. Es regionalisiert sich. Was auch viel beim Fleisch, beim Gemüse ist.
Mhm.
Ich muss nicht ein Bier kaufen, das aus Warstein kommt. Hallo, wo sind wir denn jetzt gelandet? Ich verstehe es ja, dass Apple und sonstiges kaufst du aus China eigentlich und kaufst dann hier. Das verstehe ich alles. Technologie geht, aber dieses Lebensmittelprodukt, ja, das, warum soll ich es denn kaufen woanders, wenn ich es denn hier gleich auch machen kann? Ich kann es genauso gut. Mhm. Ja, dann brauche ich nicht irgendwo das Hin- und Herfahren von einem LKW, der 5000 Stationen anfährt, voll viel verbraucht, dann kann ich auch sagen, ich brauche es hier.
Mhm.
Dann kann auch noch einer sagen, der schmeckt mir halt besser, weil ich daherkomme. Okay, das ist ja was anderes.
Mhm.
Die paar Kästen, dann die sind ja, ist mir, das ist, macht nicht das Fett weg.
Mhm.
Aber dann so regionalisiert, ist klar, das ist die Kuh von an nebenan, die will ich auch sehen, wenn ich sie umbringe. Dann muss ich auch wissen, wo mein Bier herkommt und mein Wasser, ja.
Ja.
Ist vielleicht gerade in den USA also der Trend auch dahingehend entstanden, weil das Land auch so groß ist einfach und da einfach die Regionen unterschiedlich abgedeckt wurden. Ich habe dann nicht so die Vorstellung irgendwie.
Ja, das ist interessant. Ich möchte auch sagen, Nordamerika, nicht nur den USA, weil Kanada und Mexiko sind auch dabei mit diesem Movement. Aber ja, es ist relativ regionalisch geworden. Ich komme vom großen Seengebiet in Wisconsin, zwischen Chicago und Kanada.
Mhm.
Und wir machen viel mehr malziger Starkbier. Wir haben sehr starke Winters. Ich weiß nicht genau, aber das ist das Craft-Beer-Thema da. Die Westküste, Kalifornien bis Vancouver, sind Hopfen ohne Ende. IPA, IPA und mehr IPA. New England ist mehr traditionalische Biersorten, mehr
Englisch Pale Ale Pils.
Ja, Jüngling ist basically a Pennsylvania Pils or Helles, ja. Und dann die Südenstaaten sind die Südenstaaten, die gibt's nicht so viel Bierkultur da, die sind mehr Whisky und Moonshine. Aber Kanada ist auch dabei und das ist sehr interessant, wie das ist regional mäßig geworden. Aber immer mehr Craft Brauereien einfach. Ja. Und das kommt nach Europa und Deutschland, finde ich. Ja.
Was könnt ihr denn so einen Trend beobachten? Was sind denn eure Kunden? Ist da alles dabei oder ja?
Alles.
Alles.
Also ich habe noch nichts von alt bis braun, viel Frauen, viel Ältere. Es gibt ein paar, die mögen uns gar nicht. Wir haben es probiert. Ich meine, ich finde es ja nett, dass sie es wenigstens mal probiert haben. Aber die sind dann wirklich, die sagen dann, da will ich ein richtiges Bier. Es ist ein richtiges Bier, ist ja klar. Aber ich verstehe den Sinn dahinter. Wir wollen ja nicht die Leute. Aber viele haben dann gesagt, mach doch mal ein regionales Helles. Ja, das würden sie so abverkauft kriegen. Und dann sagt, ja, verstehe ich ja. Aber dann bist du in der Konkurrenz. Dann steigst du sofort an den Konkurrenzdenken. Und dann geht es erst richtig los. Ja? Und da erstmal anzufangen, da müsste ich erst eine Struktur aufbauen, bevor du irgendwie anfängst. Weil dann werden die auch hörig und sagen, oh mein Freund, wie sieht denn das jetzt aus in meiner Kneipe? Das geht nicht. Ja, du bist dann drin, aber verkaufst dann Helles. Nee, mein Freund. Und so denke ich mir mal, da musst du ein bisschen aufpassen, darum.
Und musst natürlich auch liefern können. Dann
genau. Ne? Also. Du solltest auf jeden Fall können. Und bei einem Nischenprodukt, da machst du nicht so viel aus. Es ist echt gut, dass der Trend dann nicht so, glaube ich, nicht so abflautet. Klar, jetzt wird viel gegründet, viel gemacht. Viele gehen auch wieder. Also ich habe jetzt auch schon einen gesehen, der hat halt einen Beruf und macht nebenher, hat das hier brauen lassen, aber der hat dann jetzt aufgegeben, weil einfach dieses Brauen ein Vertrieb ist. Er braut es ja nicht, sondern wir brauen es und füllen es dann auch ab und er verkauft es dann. Das heißt, das ist ja erst nur im Vertrieb. Das ist was anderes. Dachte dann mehr zu brauen, aber das klappt halt nicht. Und dann sieht man schon die Ersten dann aufgeben oder wie schnell mache ich eine Brauerei auf. Und in Berlin sieht man dann einen leichten Trend, dass es dann wirklich zu ganz klein geht. Mit einer kleinen Gaststätte 100 Liter, 150, 300 Liter, mehr nicht. Und dass du noch nur die bedienen kannst mit ein bisschen vielleicht Flaschen. Und die Flaschen vielleicht woanders brauchst. Ja, genau so sehen dann viele aus. Und da passt halt ein regionales gut rein. Oder auch kleinere. Weil viele haben sich auch kleiner jetzt schon gegründet.
Okay. Wir haben jetzt schon sehr, sehr viel besprochen, sind jetzt auch schon bei knapp anderthalb Stunden. Wir könnten nochmal anderthalb machen, aber ich glaube, wir lassen es gut sein. Oder habt ihr noch irgendwie was wir jetzt überhaupt nicht besprochen haben? Oder?
Nein, alles.
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 Okay. Super. Ja. Braumeister, Weisheit oder irgendwas oder ein Braumantra, das man so zum Schluss irgendwie.
Bei uns mal zu hoffen, sind nicht verloren.
Alles klar. Ich danke euch sehr. Hat super Spaß gemacht, war hochinteressant. Vielen Dank.
Danke.
Danke.
Wenn ihr diesen Podcast gehört habt, dann könnt ihr auch hier mal vorbeikommen und ein Bier trinken. Ich habe das selber schon probiert. Ich fand es auch höchstgradigst lecker. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören dieses Mal auch und ich freue mich über Feedback wie jedes Mal. Ihr könnt den Podcast abonnieren bei iTunes, wenn ihr da eine Rezension schreiben möchtet, wäre das auch super nett und ja, erhöht einfach die Sichtbarkeit bei so vielen Podcasts und ansonsten, ja, die nächste Folge kommt bestimmt und macht es gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.